Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des mächtigen Elterbox Ehrenfeld Podcasts aus Köln. Vor allen Dingen zum ersten Mal aus meiner neuen Wohnung. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Mitmachen, und Zuhören und erneute Zuhören und erstmalige Zuhören und vor allen Dingen für die vielen Lobe in den sozialen Netzwerken und das Abonnieren und das Weiterempfehlen. Es tut gut, das mitzukriegen, dass es so vielen Leuten Spaß macht und auch immer wieder neue Leute zu uns finden. Heute ist bei mir bei Popular Demand mal wieder der Peter, ja? Hallo Peter.
Hey Christian.
Wir sitzen bei mir zu Hause. Peter ist ja auch Kölner. Hey, wie geht's dir, Peter?
Mir geht's ganz gut.
Ja, du bist nämlich immer so ein bisschen, du machst mir in letzter Zeit immer so ein leicht gestressten, abgehetzten Eindruck. Du hast nämlich gerade ein Buch gemacht, ne?
Ja, ich habe gerade, genau, und das ist jetzt gerade so grob fertig geworden und ich habe jetzt die letzten zwei Wochen in so einem Stupor zu Hause gesessen und mir ist der Sabber aus dem Mundwinkel gelaufen, wie das oft so ist, wenn man so lange große Sachen fertig macht.
Und ja, ja.
Ich war danach einfach so, ich hatte so einen Arbeits-Hangover. Und der lässt so langsam nach. Aber ich bin noch ein bisschen blass um die Nase, das habe ich schon öfters gehört.
Also bist ja auch vor allen Dingen sowieso, also ich meine, es gibt da Parallelen zwischen uns, aber auch total Unterschiedlichkeiten. Ich bin jetzt auch nicht so der, ich bin auch so ein bisschen, also ich unterstelle dir das jetzt einfach, ich bin ja auch so ein bisschen socially awkward, aber trotzdem extrovertiert.
Ja.
Und du bist ja eher introvertiert.
Ja.
Und
kann man so sagen.
Das ist, bei mir klingt das auch schon widersprüchlich irgendwie. Einerseits
nö,
extrovertiert,
ich glaube,
aber dann
aus.
Trotzdem socially awkward, so, ja, was soll's denn jetzt sein? Ja, keine Ahnung, wieso ich da jetzt drauf komme. Werkelst ja ganz gerne eigentlich so für dich selbst rum,
ja.
Eher so, und das Buch war jetzt dann schon auch so ein Projekt, was du ganz alleine gemacht hast. Worum geht's in dem Buch? Also eigentlich will ich mehr so drauf hinaus auf dieses DIY-Ding.
Ja.
Und das Buch hast du ja auch wirklich ganz alleine gemacht. Es ist ein Buch über Köln. Und du hast es illustriert und
geschrieben
und auch.
Gelayoutet und alles gemacht. Und das ist jetzt fertig. Ich erzähl mal in Ruhe davon, wenn das rausgekommen
okay.
ist. Ich glaube, das ist jetzt eher
okay.
uninteressant.
Ich find's halt einfach immer geil, wenn Leute selber was machen. Also, was heißt DIY? Es gibt schon einen Verlag und so weiter und Leute, die sich dafür interessieren. Also, du hast jetzt nicht nur für dich alleine gemacht, sondern das kommt auch irgendwie raus. Und übrigens, an der Stelle wollte ich auch einfach mal allen empfehlen, also der Peter ist ja unter anderem auch Illustrator. Ich glaube, der macht auch noch was für mich demnächst, aber das wollen wir noch nicht verraten. Wer übrigens auch immer was für mich macht, auf eine ganz andere Art und Weise, aber auch so illus immer total ungefragt, der macht das einfach, weil er so nett ist, ist der Paul Jakubowski, der macht ja nämlich so, geht so ein bisschen, finde ich, in Richtung Katz und Gold.
Ach, ich habe,
weißt du, das sind so völlig gestörte kleine Illustrationen und ich finde die wirklich lustig und das sind halt so schnelle Sketche oder so, oder wie nennt man sowas?
Ja. Also so ich habe nur eine gesehen.
Ja, genau.
Mit dem.
Also, und den sollen, ich finde, das sollen auch mehr Leute mitkriegen. Es kann nicht sein, dass dieser Seite nur 200 Leute folgen. Ist irgendwie ganz toll, ja. Auch da finde ich es halt geil, dass wir halt irgendwie unsere eigenen Inhalte machen und dass das hier irgendwie, dass man so eine, also das erinnert mich fast so früher so an so Punk-Zeiten, dass man so eine eigene Community erschafft, gerade so mit Inhalten, die einen selbst interessieren und irgendwie lernt man sich kennen und irgendwie gehört das so alles miteinander zusammen. Also ich finde, ich würde den jetzt auch schon so ein bisschen zu Aethervox Ehrenfeld, also er macht natürlich noch ganz eigene Sachen, ich kenne ihn eigentlich gar nicht, aber ich würde ihn jetzt schon so zum weiteren Umfeld dieses Podcast in irgendeiner Form zählen, also weil er halt schon so viele Illos einfach oder kleine, wie nennt man das, Cartoons oder sowas für einen Podcast gemacht hat und das finde ich irgendwie faszinierend, wie man sich so, also immer noch und immer wieder, wie man sich so gegenseitig findet.
Ja.
Und keine Ahnung, und wir machen ja hier auch unsere eigenen Inhalte und ich finde es irgendwie ganz spannend, keine Ahnung.
Ja, ist es auch. Ja. Das ist so ein bisschen widersprüchlich für mich, weil das passt leider überhaupt nicht zusammen, dass ich echt gerne zu Hause sitze und halt so meinen Kram mache und dass ich aber jetzt qua meines Berufes so gezwungen bin, das auch selber zu promoten und so als Freelancer halt selber zu gucken, dass das auch so sein Publikum findet. Das passt leider nicht zusammen. Das ist für mich leider anstrengend, aber das ist echt Temperamentssache. Ne? Das ist, das, da würde ich mich auch gar nicht beschweren. Das ist das, was ich bei diesem selber Inhalte machen immer so diesen schwierigen Teil finde, den halt auch so rauszubringen. Aber so geht's auch echt.
Ich glaube, das, ne? Ja, das ist immer so. Irgendwie habe ich das total oft, dass ich mich so beschwere über Sachen, die mir angeblich besonders schwer fallen, und dann mache ich dann immer so eine kurze Pause und dann denke ich mir so, obwohl, das macht wahrscheinlich gar keinen Spaß, ne? Also man, dass man sich da selber immer so hervortut. Also so genauso wie wenn ich immer Sachen erzähle, wie schlimm das für mich war, im Kaufland in der Supermarktschlange zu stehen. Gut, wem gefällt das schon, ja? Also warum sollte ich da jetzt so ein Spezialfall sein, ne?
Das passt doch ganz gut. Ich habe nämlich gerade eben den Podcast mit dem Klaus gehört.
Und, letzte Woche mit deinem Bruder Klaus, ja.
Genau.
Da fiel doch dein Name auch, ja, weil der Klaus immer so, der Klaus, der warf mir dann vor letzte Woche so, ja, und wenn ich dir mal kurz nicht zuhöre, dann wirst du direkt total pampig. Ja. Und da erwähnte ich, dass ich das mit dir schon lange besprochen habe, ja, dass der Klaus nämlich dann irgendwann, siehst du dem so an den Augen an, dass der so in the zone gerät, so, ja. Und dann nicht mehr ganz da ist, ne? Und das ist dann nicht nur bei mir so, ja, und das ist dann irgendwie auch ärgerlich, ne? Also er meint aber, du könntest das total gut ab, nur ich würde dann immer so stinkig werden.
Ja, der Klaus versteinert dann immer so ein bisschen also, kurz. ich kann mich an eine Sache erinnern, die er sagte, dass, wie sage ich das in einem Satz, dass...
Mach euch zwei.
Dass er meinte, dass so Sachen in deiner Biografie irgendwie dazu führen, dass bestimmte Dinge oder bestimmte Sachen, die du sagst, dass man die so in Frage stellen kann.
Mhm.
Und das habe ich gerade eben vor einer halben Stunde gehört und da dachte ich, okay, das stimmt schon. Aber du findest echt in jeder Biografie auch Sachen bei jedem, die irgendwie zu irgendwelchen Eigenschaften geführt haben. Und du kannst ja eigentlich im Grunde bei jedem, auch bei ganz erfolgreichen, wunderschönen Menschen Dinge finden, die entweder gut sind oder schlecht sind und die dazu führen, dass derjenige sich so oder so verhält. Und ich finde, da gibt's irgendwie gar nicht so ein...
Finde ich auch.
Gibt es gar nicht so einen Punkt zu sagen, okay, der hatte jetzt eine schwere Kindheit, deswegen ist er jetzt, steht er jetzt auf dem und dem Standpunkt. So ist das halt. Dafür.
Und das macht es ja nicht falsch. Ja. Also ich würde sagen, eben drum. Also ich habe mir das im Nachhinein auch nochmal überlegt, also weil Klaus ja meinte, ja, ich würde ja nur so und so mich verhalten wegen... Also dass man das mir immer zum Vorwurf machen könnte. Aber ich glaube, dass weil ich es manchmal ein bisschen schwerer hatte als Kind oder so, was ja öfter hier schon mal Thema war, also es ist auch immer schwierig, das so zu nennen, weil das klingt dann immer so dramatisch irgendwie. Ich meine, im Endeffekt, wir sitzen ja hier und wir haben ja auch eine Menge Spaß miteinander. Also es ist ja jetzt nicht so völlig, also ne, manchmal denke ich mir immer danach so, was erzählst du hier eigentlich? Also die Leute müssen ja denken, dass du so völlig am Hospitalismus leidest oder so Kaspar Hauser-mäßig irgendwie unterwegs bist. Also ist ja auch nicht, also irgendwie funktioniert man ja, ne?
Ja.
Worauf ich hinaus will, ist, dass man könnte ja auch genau andersrum argumentieren. Man könnte ja sagen, eben wegen der schweren Kindheit und deshalb kann ich viele Sachen einfach viel besser beurteilen.
Ja, genau.
Oder viel besser einschätzen.
Ja.
Und bin dadurch, also ich mache ja selten deswegen, ich benutze das ja nicht als Ausrede. Ich benutze das vielleicht als Ausrede, wenn es darum geht, dass ich Angst vor Nähe habe oder Beziehungsschwierigkeiten oder sowas. Aber ich benutze es nicht als Ausrede für Misserfolge in Sachen, also es kann für mich keine Ausrede sein, dafür unpünktlich zu sein oder so oder seine Arbeit nicht zu machen oder so. Also und das ist ja dann irgendwie befähigt mich das ja geradezu dazu.
Ja, und außerdem gibt es ja auch genug Dinge, die dann vielleicht dazu geführt haben, dass man auch ganz gute Eigenschaften hatte.
Genau.
Also und oder ich weiß gar nicht, ob man das so überhaupt bewerten kann. Also ich, dass ich mir jetzt zum Beispiel so eine Komfortzone schaffe, wo mich keiner stört und wo ich einfach zeichne und wo ich mich wohlfühle und wo ich mich jetzt gut auskenne, im Gegensatz zu vielen Bereichen, wo ich mich nicht gut auskenne, hat ja auch damit zu tun mit Dingen, die wir zu Hause erlebt haben oder ich zu Hause erlebt habe. Und das ist ja erstmal nicht gut oder schlecht, dass es jetzt so diese Auswirkungen hatte. Ist mir nur...
Ja, das ist genau, und das ist ja auch immer so, weil man ist ja nur der man ist, deswegen, also das ist ja schon fast ein bisschen zu einfach gesagt, aber auch die und alle gut, was auch immer eine gute und was auch immer eine schlechte Eigenschaft ist, sei mal dahingestellt, es ist ja dann wahrscheinlich immer das, was für einen selbst belastend oder nicht belastend ist. Und so eine gewisse Art von Humor oder sowas oder irgendwas kommt ja dann auch daher, ja. Und oder dass ich jetzt vielleicht hier diesen Podcast mache oder sowas, weil ich Schwierigkeiten habe, ein soziales Wesen zu sein und das jetzt irgendwie für mich der Weg ist, irgendwie eine Validation von außen zu kriegen oder sowas. Trotzdem gefällt es dann ja unterm Strich irgendwelchen Leuten und dann ist es ja auch wieder gut.
So, ja, und ich frage mich gerade, ob wir irgendeinen Comedian finden, den wir gut finden, der irgendwie das macht, weil alles so super lief.
Vielleicht finden wir ihn aber auch nur gut.
Ja.
Weil wir eben auch so sind. Aber wohl, du hast recht. Also die ganz speziellen, also die richtig geilen, die vielleicht schon auch zu den Großen gehören, aber jetzt nicht so Mario Barth-mäßiges Massenphänomen sind, wobei man dazu sagen muss, wir sind ja mit deutscher Comedy, können wir ja eh gar nichts anfangen. Das ist ja dann immer schon dieses Schimpfwort fast. Aber in Amerikanern, wen hat man da neulich noch? David Tell.
Genau, das war ein guter Tipp, den habe ich mir mal angeguckt.
Der Comedians Comedian.
Ja.
Comedians Comedian Dave Attell. Also wer sich für amerikanische Comedy interessiert, Dave Attell galt als das ewige Talent. Gilt es auch irgendwie immer noch. Jetzt ist er auch schon so ein klein bisschen älter. Also ist jetzt irgendwie keine 28 mehr oder so. Und hat nie so richtig den riesengroßen Durchbruch geschafft, wie jetzt so ein Jerry Seinfeld oder sowas. Aber ist so, wenn andere Comedians über einen Comedian nennen sollen, den sie gut finden, dann fällt dieser Name. Ne? Mal ganz kurz. Und der ist halt auch so ein grumpy Typ halt eben. Ne? Aber das sind die ja wirklich alle, von Stanhope über Bill Burr. Das sind so eine gewisse Grund-Anxiety.
Ja.
Und wo kommt das her? Ne? Doug Stanhope hat halt auch seine Mutter... Oh ja, wie nennt man das?
Was, weiß ich gar nicht. Was ist,
er hat sie doch umgebracht.
Ist mir entgangen.
Ja, dann check it out. Ne? Ja. Also Sterbehilfe. Aktive Sterbehilfe, illegalerweise.
Ich kenne von Doug Stamp nur so die... Nur so
den Bierhall-Putsch. Allein dieser Name, ja, das ist auch sein letztes Netflix-Special heißt Bierhall-Putsch.
Hab ich noch nicht gesehen.
Ist ja, wer war das? Hitler? Nee, oder Röhm? Die Röhm-Revolte war das, ne? Hieß doch auch so.
Ich habe den nur das letzte Mal bei Marc Maron nochmal rausgesucht. Ja. Und den habe ich letztes Mal schon erwähnt und ich finde den noch besser. Ich habe noch mehr gehört.
Wen jetzt?
Von Marc Maron.
Ich finde, er macht den Podcast total gut, weil er wirklich ein guter Gesprächspartner und wirklich weiß, wie man sowas aufbaut. Ich versuche da auch viel mehr abzuhören. Ich finde sein Stand-up und ich finde die Serie gut, Maron. Ich finde sein Stand-up-Programm geht so. Aber okay.
Ja, das ist bei einigen so.
Auch er ist mir politisch nicht nah genug. Das ist mir
zu hippie-mäßig.
Zu hippie-mäßig. Ich mag halt gerne zu weinerlich. Ich höre halt gerne. Ich meine, keine Ahnung. Ich würde mich ja eher als libertär bezeichnen. Was ja auch schon fast so ein Schimpfwort ist, aber genauso wie andere Sachen. Also mittlerweile ist ja alles ein Schimpfwort. Links ist ja auch schon fast ein Schimpfwort. Man muss ja echt, keine Ahnung, so. Ich glaube, es geht gar nicht mehr so richtig um links oder rechts, sondern es geht nur noch um gewisse, vielleicht sollte man das mal aufhören mit diesem links und rechts, weißt du? Also es geht, glaube ich, nur noch so ein bisschen um, es gibt viel Themen wie Freiheit oder Sicherheit, das gibt's, oder Establishment, nicht Establishment und was auch immer das bedeutet, ja. Aber jetzt so diese klassische Links-Rechts-Verteilung ist so ein bisschen Also früher wusste man ja noch, was das ist.
Ja, es ist sehr unübersichtlich
geworden. Es ist sehr unübersichtlich geworden. Und teilweise, ne, also so Sachen wie, dann, jetzt gibt es so Sachen wie Gutmenschen oder, ne, oder weil, ich weiß es nicht, ne? Also es gibt ganz viele Sachen, die mittlerweile schon als Schimpfwörter benutzt werden, wo man gar nicht mehr so richtig weiß, wo das jetzt überhaupt einzuordnen ist. Und so ein Wunsch nach Kontrolle von links, aber auch von rechts gibt's. Und es ist eben deswegen nicht mehr so, dieses klassische Spektrum funktioniert nicht mehr so ganz. Ich komme schon wieder vom Hölzchen aufs Stöckchen. Wir kamen halt auf die Comedians. Ja, der Marc Maron ist mir dann zu hippie-mäßig. Ich höre dann lieber so einen Adam Carolla.
Ja.
Oder auch, und der gilt ja als Ultra, der gilt ja schon fast als richtig voll recht, so ein Nick DePaolo. Nick DePaolo, ich finde ihn aber witzig, weil er halt so Sopranos, also erstmal, weil es jetzt kein Deutscher ist, sondern so ein Typ aus New York oder sowas. Hm. Oder er lebt irgendwie in New Jersey oder was weiß ich und halt natürlich Italo-Amerikaner und halt auch diesen Akzent hat und halt ultra rechts ist. Und halt echt, wer Sopranos mag, der mag den halt auch. Und es ist halt einfach, ich find's teilweise noch nicht mal witzig. Der ist halt einfach so voller Hass und Wut. Also, und wenn der halt anfängt, über Hillary Clinton zu reden, dann finde ich das halt witzig halt so, ja. Also, ich weiß gar nicht, es ist teilweise, fehlt auch die Pointe. Er schreibt aber auch für Chris Rock oder Louis C.K., so, ne? Was dann auch wiederum irgendwie gar nicht passt. Die kennen sich alle und respektieren sich alle.
Ja,
das vermisse ich hier auch so ein bisschen. Ich vermisse hier im Diskurs so ein bisschen, dass man trotzdem cool miteinander ist.
Hm.
Weißt du? Also, dass das nicht so, ich bin das und deswegen rede ich nicht mit den anderen. Und, sondern dass man, also, ne, warum muss man immer in allem einer Meinung sein oder warum muss man sich sonst ausschließen, weißt du?
Hm. Ja, ich finde, ich glaube, so ein Hauptmerkmal, wie sich verschiedene Ansichten unterscheiden, ist, wie Menschen mit Autorität umgehen.
Genau.
Ob sie sich jetzt an ganz Autorität orientieren oder ob sie das, ob sie oder wie sie selber Autorität ausüben wollen. Und da kann man sich ja super drüber streiten. Also das, da hatte jeder so ein eigenes Bedürfnis. Und da finde ich auch, dass da viel, wie kann man das nennen? Also dass da viel über so Geschmacksfragen diskutiert wird. Und war jetzt beim Böhmermann auch so. Das war jetzt ist das ein schlechter Gedankensprung?
Nein.
Muss ich mal gerade überlegen.
Auch da geht es ja um Autorität.
Ja.
Also das ist eben das, was mir eben gefehlt hat in diesem Links-Rechts-Spektrums-Ding. Das ist es nämlich. Ich finde, wenn ich sage Freiheit oder Sicherheit, es geht drum, möchten wir Autorität und möchten wir Kontrolle oder nicht. Und das ist dann mal, das ist eigentlich das eigentliche Spektrum. Ja. Und nicht links und rechts, sondern Autorität oder Anti-Autorität. Das ist es halt. Ja. Und je nach Thema kann das dann halt eben von links oder von rechts sein, wenn man dann wieder in diese klassischen Begriffe zurückgeht. Und beim Böhmermann ist es eben auch so wieder gewesen, ja, auch wenn das jetzt schon ein paar Tage her ist. Dieses Redefreiheitsding, wir hatten das ja auch in unserem letzten Gespräch, ne? So Redefreiheit, was darf Redefreiheit, was nicht? Ich habe jetzt hier irgendwie so ein Zitat gesehen. Man kann natürlich irgendwie diskutieren darüber, was Redefreiheit darf und was nicht oder wie weit die gehen darf. Oder man kann halt einfach Redefreiheit haben.
Deswegen komme ich auch drauf, weil man kann ja da auch, was jetzt dieses Gedicht betrifft, darüber diskutieren, über so Geschmacksfragen. Mhm. Und ich frage mich, woher es kommt, dass da drüber diskutiert wird, ob es überhaupt eine Satire ist oder nicht.
Das ist doch egal.
Ja, genau.
Selbst wenn es keine ist.
Ja.
Ja.
Ich muss mal kurz überlegen, weil das ist jetzt tatsächlich wieder ein ganz neues Fass, was wir so aufmachen. Ne, wo wir
ich finde eigentlich, ist es eins meiner Lieblingsthemen schon seit fast 2 Jahren.
Ja.
Also eben, also Worte wie Kontrolle, Redefreiheit und bla, und das fällt halt auch immer wieder. Ich finde, dass die Leute sich immer mehr einpissen irgendwie. Also die Leute, wer sind die Leute?
Wie kamst du denn ursprünglich drauf? Was hat dich denn ursprünglich an dem Thema interessiert vor 2 Jahren? Weißt du das?
Na, mich interessiert es eigentlich schon immer. Ich war immer schon, ich sehe einfach ein Trend und eine Tendenz hin zur Political Correctness. Und das nicht erst seit zwei Jahren, nur seit noch nicht mal zwei Jahren mache ich halt erst diesen Podcast. Und ich finde, dass das sehr gefährlich für die Redefreiheit ist.
Hm.
Und dass Rede und Gedanken und Meinungsfreiheit eigentlich eines der Grundprinzipien unserer Gesellschaft ist. Und eben, dass man gewisse Debatten führen kann und gewisse Sachen sagen kann, ohne Angst davor haben zu müssen, zensiert oder verboten oder vor Repressalien haben zu müssen. Und dass das die Möglichkeitsbedingung ist für die Weiterentwicklung und den Bestand einer freien Gesellschaft. So, und Political Correctness, egal in welchem Ausmaße, ob es jetzt darum geht, irgendeinen Politiker zu schützen oder ob es um andere Sprachregulierungen oder was weiß ich was geht, ist immer eine Form der Regulierung der Sprache und dessen, was wir sagen dürfen und was nicht und was wir und dann im Anschluss daran auch, was wir dazu denken sollen. Du guckst verstört.
Nö.
Aber ist klar, was ich meine, ne? Ja. Also egal, ob es irgendwas angeblich antisexistisches ist oder sonst irgendwas, es ist alles eine Form der Regulierung und der Einflussnahme auf das, was wir denken und fühlen sollen. Das soll ja dann ultimately das sein, was hinten bei rauskommt. Das ist ja das Ziel, so dieser Kontrolle von Sprache oder Gedanken oder Ideen. Du guckst wieder so.
Nö, ich,
Und das ist egal, dabei ist es egal, ob es...
Wie gucke ich denn?
Du ziehst dann so die Augenbrauen zusammen.
Nee,
ich... machst dann so und dann denke ich mir immer so, ist da jetzt Disagreement oder ist ihm was eingefallen?
Mir ist was eingefallen.
Okay, dann sag.
Ja. Was ja eigentlich, mir ist nur kurz eingefallen, dass er auch, dass ich mich gefragt habe, was da an diesem Schmähgedicht von Böhmermann so schwer zu verstehen war. Das ist ja, klar ist das erstmal eine Beleidigung, aber das soll ja, stellt ja genau diese Frage, die du, über die du gerade gesprochen hast.
Mhm.
Und dass man da jetzt dann so eine Staatsaffäre draus macht und ja. dann so eine, oder tatsächlich sogar hier in Mainz eine Strafanzeige stellt, frage ich mich auch, ob die Political Correctness dann nicht ein bisschen zu weit geht, wenn der ZDF sich dann auch so vorauseilend dann schon selber zensiert.
Sachen löscht und so weiter.
Ja.
Wir haben in der letzten, und ich glaube, das war noch davor, ne? Als das letzte Mal, dass wir zwei miteinander sprachen.
Hm.
War es davor?
Da war das auch schon...
Ich weiß, wir sprachen über die Öffentlich-Rechtlichen und über Zensur und wer da in den Aufsichtsräten sitzt und in Rundfunkräten. Und ich finde das halt echt, man kann das halt langsam dem Endkonsumenten, dem Volk, das ja gezwungen ist, dieses Produkt irgendwie zu kaufen, ja nicht mehr verklickern langsam, dass das irgendwie... Also ich glaube, wir hatten das in unserem Gespräch, und das war davor, dass das nicht irgendwie volksempfängermäßige Propaganda dann irgendwie ist.
Hm.
Ja, also es klingt jetzt, vielleicht lehne ich mich damit ein bisschen weit aus dem Fenster, aber es ist ja irgendwo, ne?
Ja, da frage ich mich auch, dass ob dass jetzt so diese ganzen Menschenrechtsverletzungen, zum Beispiel in der Türkei, die werden dann zwar auch in so bestimmten Sendungen dann mal erklärt oder thematisiert in so einem Satz und dann wurde das erklärt und dann wird da nicht weiter dran gerüttelt und dann sobald dann jetzt so ein 35-jähriger Medienmacher in so einem Herrschaftsmedium dann so ein Schmähgedicht vorliest, dann drehen alle durch.
Ja.
So, das wundert mich. Also das da passt irgendwas nicht zusammen.
Ja.
Also wo du gerade jetzt so öffentlich-rechtlich erwähnst, dass da jetzt bestimmte Dinge einfach so thematisch so durchgewunken werden, die wo dann kein Haar nach kräht und bei sowas ist steht alles Kopf.
Also das sehe ich irgendwie genauso und das ist irgendwie traurig und das ist ja nur ein Beispiel. Es sind ja in letzter Zeit noch ganz viele Sachen irgendwie laut geworden, dass irgendwie natürlich immer irgendwie auch eine Agenda gibt. Und dass das halt schon so von oben irgendwie durchgereicht wird und dass das irgendwie so sein muss. Und das ist, wir sprachen ja neulich auch privat mal so ein bisschen drüber, du erwähntest mal den RBB irgendwie in irgendeinem Zusammenhang. Was war da nochmal? das ist ja auch eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt. Hm. Du hast da irgendwie so ein bisschen was mitgekriegt. Will ich jetzt nicht in Scherereien hier bringen oder sowas. Gleich die Stasi hier vorbeikommt.
Nö. Ich hab das auch nur verfolgt, so in den Medien. Da wurde jetzt eine neue Intendantin gewählt. Ich habe jetzt auch gar nicht so super den Einblick in so öffentlich-rechtliche, weil ich das immer schwerer finde, das überhaupt zu verfolgen. Und oder überhaupt Fernsehen mehr anzusehen. Mhm. So, ich finde, das ist ja schon ein Kanal, wo jetzt viel besprochen wird und viel gemacht wird, aber ich bin aufgrund von irgendwelchen Dingen, die jetzt auch mit meinem Alltag zu tun haben, viel empfänglicher für dieses eher fragmentierte Nachrichten, Nachrichtenvermittlung übers Internet. Mhm. Und ich bin noch nicht mal so richtig auf Twitter. Mhm. Ich bekomme da immer so sporadisch was mit und da finde ich es tatsächlich, funktioniert Fernsehen jetzt nicht nur ästhetisch nicht mehr für mich, so, sondern auch so inhaltlich, mir jetzt so einen Strom von Nachrichten anzuschauen, die halt so hochproduziert jetzt aber dann so von oben erzählen, so was man jetzt so, wie man sich, was man denken und fühlen soll, das
das finde ich eigentlich nicht das eigentlich so Unverschämte. Mich, ja. Das ist eigentlich heutzutage die Informationen, die draußen sind. Es geht ja gar nicht mehr, die eigentlichen Medienkanäle oder die alte Medienelite, wie man es auch immer nennen will, und auch die neuen, die dazugekommen sind, die neuen Kanäle. Es geht ja gar nicht mehr eigentlich um die Vermittlung der eigentlichen Informationen. Hm. Die Information ist ja da, die ist ja irgendwie ubiquitär. Die Information, wie zum Beispiel Bombenanschlag in Brüssel oder was weiß ich was, die schwirrt ja so rum. Dafür brauche ich ja nicht mehr die Tagesschau oder sowas. Die ist allgegenwärtig und die ist da, sobald es passiert oder 3 Sekunden, nachdem es passiert. Die Medienkanäle, die sind ja nur noch da, um das dann anscheinend mit einer Meinung zu versehen und einem zu erzählen, was man zu denken und zu fühlen hat. Und das ist dann irgendwie albern. Da frage ich mich dann, okay, es gibt vielleicht Leute, für die ist das gut, weil die wissen nicht, was sie denken und fühlen sollen. Die brauchen das halt eben. Ich brauche das nicht. Ja. Und das ist dann irgendwo, jemand wie du oder wie ich oder was weiß ich oder viele andere, kommt sich dann halt langsam irgendwie so ein bisschen veräppelt vor, wenn dann jedes Mal nach der Tagesschau oder den Tagesthemen jetzt noch so ein Feel-Good-Kommentar irgendwie so mit dazugegeben wird. Ja, das ist doch dann irgendwie schon so ein bisschen condescending, wie sagt man?
Herablassend.
Ja, herablassend irgendwie so ein bisschen, ne? Oder kann dann schnell so ein Gefühl irgendwie hinterlassen. Hm. Und das ist dann auch nicht hilfreich in der Argumentation, also für diese Medienkanäle.
Ja.
Also ich habe gehört irgendwie Sachen wie, ich las es in irgendeiner Glosse, dass 73 Milliarden Budget, die haben, die öffentlich-rechtlichen, 73 Milliarden durch die Rundfunkbeiträge. Hm. Ja, Wahnsinn, oder?
Also ich weiß jetzt keine genaue Zahl. Ich habe nur noch in Erinnerung, dass die sehr hoch ist und dass
73 motherfucking Milliarden.
Prozentzahl, die dann ins Programm geht, dagegen eher klein ist.
Ja.
Und
ich hatte auch, dass ein ZDF-Nachrichtensprecher im irgendwie 490.000 im Jahr.
Boah, ja, ich will ja, keine Ahnung, ich glaube, wer weiß, wir können spekulieren, wie viele Klaus Kleber.
Ja, gut, ich weiß es nicht, ich las es irgendwo, ja. Vielleicht ist es auch alles gelogen, ja. We don't fact check hier. Und dann ist es ja doch irgendwie doppelt, also alles unter diesem Vorwand der Neutralität oder wir brauchen auch irgendwie objektive Medien oder irgendwie sowas. Aber da sitzen dann, das sind dann halt die Parteien, die da drin sitzen. Hm. Und darüber hinaus wird aber auch noch Werbung gemacht.
Ja, und da sitzen ja noch andere Vertreter der Kirche. Oder so.
Ja, na, alles Mögliche, aber eben auch so. Zuallererst die Parteien, und auch noch Werbung. Also Werbung gibt's ja schon auch noch zur Fußball-WM, die wird ja dann schon von Bitburger präsentiert und so weiter, ne? Und das ist ja dann irgendwie, das ist ja dann doppelt verarscht, ne? Ist auch alles irgendwie nichts Neues, nur gerade in der jetzigen Zeit fällt einem das natürlich, ne, in allen Debatten, die geführt werden, egal ob Böhmermann oder weiß ich nicht, Brüssel oder Silvester oder was weiß ich was, denkt man sich dann natürlich, ja, okay, das kommt einem halt nicht neutral vor, ja. Und damit meine ich nicht, dass sie jetzt irgendwie voll auf die in die andere Kerbe hauen sollen, sondern es kommt einem einfach nicht neutral vor. Es kommt halt einfach voll gezwungen rüber. Und ja, ich weiß es nicht, das ist dann irgendwie blöd, ja.
Ja, ich habe auch so nicht so richtig ein Fazit dazu, außer dass ich es immer schwerer finde, so zusammenfassend Informationen zusammenzutragen in einer überschaubaren Zeit, so dass ich mir eine Meinung bilden kann. So, das wird immer zerklüfteter, so die Landschaft, und ich habe gerade irgendwie nicht so richtig eine Lösung dafür. Außer dass ich jetzt so wie das, wenn ich mal Fernsehen gucke oder mir oder Radio an ist oder so, dass ich da ich finde mich da auch nicht wieder.
Gut, das war aber bei mir eigentlich, das war eigentlich schon immer so. Man hat sich früher, nur weil es nichts anderes gab, da noch so das Beste rausgepickt, was es eben gab. Ja, und das war so aus der Not irgendwie dann Tugend gemacht. Aber das war ja eigentlich schon immer so. Das war ja auch das Feeling, was man, also ich meine, das Feeling habe ich ja auch, wenn ich heute auf der Straße rumgehe, fühle ich mich auch nicht dazugehörig. Und wenn ich heute in den Supermarkt gehe, dann denke ich auch so, ihr sprecht nicht meine Sprache und so weiter. Ja. Nur da muss ich halt eben noch hin. Bei Medieninhalten kann ich das halt jetzt steuern, und das ist das Schöne, und das tut mir dann auch gut irgendwie. Es hat dann auch irgendwie, mir geht's jetzt, glaube ich, im Schnitt besser als früher deswegen, weil ich mir so selber meine Blase irgendwie basteln kann.
Ja, das ist ein gutes Gefühl, ne? Wir haben es ja am Anfang erwähnt, so die so eigene Inhalte schaffen oder selber einfach mit den Mitteln, die da sind, ein paar eigene Sachen zu schaffen, und die sind dann eben so gut, wie sie eben sind, und die dann zu präsentieren, das macht schon Spaß.
Die haben dadurch ja auch irgendwie ihren Charme, und dann teilweise werden die ja auch professionalisiert, also darüber, also jetzt ich noch nicht, obwohl es gibt auch die ersten Ideen und Gespräche für mich und diesen Podcast, aber in den USA konnte man das ja schon länger beobachten, also was ich da so konsumiere, auch in erster Linie ein Podcast, wo ich ja sagen würde, das hat irgendwie mein Leben verändert, dieses Medium und dieses, dass man das so in der Hosentasche hat und dass man dann nicht mehr so, also dass man so die graue Masse, die bei einem selber so im Kopf rumrotiert, dass man die damit so ein bisschen, dass man da so sich so zwei Leute ins Stöpsel ins Ohr stecken kann, die dann da so ein bisschen so dagegen reden. Ich glaube halt, dass allgemein, also wir sprachen halt so von öffentlich-rechtlichen und der alten Medienelite, ich glaube, es gibt allgemein so einen alten Adel an Institutionen / Kanälen, also egal ob es, wir sprachen auch schon über Lehre und Forschung.
Ja, in der Hochschule ist ja auch so, ja.
Du sprachst mit mir drüber zum Beispiel. Du bist ja auch jemand, der sich vielleicht mal irgendwann für eine Professur interessiert hätte. Ja.
Oh, keine Ahnung. Ich glaube, dass es dass sich die Frage gar nicht stellt, weil das so hermetisch abgeschlossen ist und das.
Also man kommt da nicht rein. Das meine ich dann eben mit so, dass das so ein elitärer alter Hochschuladel ist und dann eben auch die elitäre dieser elitäre Medienadel, diese alten Redaktionen und auch die öffentlich-rechtlichen und so weiter und so fort. Was gibt's noch? Zeitungen und so weiter und so fort. Und man sieht so, also früher gab es eben auch noch, es gibt noch Musikindustrie und so weiter, die Plattenlabels. Also alle, die so ein bisschen sich verändern mussten oder jetzt auch noch gezwungen werden, sich zu verändern, die aber nicht verstehen, dass das so passiert und die selber versuchen, irgendwelche Mechanismen einzubauen, um das bei sich zu halten. Also wie zum Beispiel auch so die Weitergabe von Informationen durchs Internet, wo dann so oder auch die Politik, was ja auch so eine alter Adel ist irgendwie, die uns auch immer gesagt haben, was wir denken und fühlen müssen und wie sie uns dabei helfen können. Und mittlerweile finden ja ganz viele Diskurse durch das Internet außerhalb von diesem alten Adel statt. Ja. Lehre und Forschung, du kannst dir viele Sachen eben jetzt selber beibringen und du brauchst nicht mehr unbedingt die Universität früher. Früher war das die Möglichkeitsbedingung, um Zugang zu gewissem Geheimwissen zu kriegen. Ja. Jetzt kannst du das so. Ich kann selber auch einen Podcast machen, damit generiere ich einen Medieninhalt und gehe völlig am Radio vorbei. jeder hat den in der Tasche und jeder kann mich hören. Deswegen, ich brauche nicht unbedingt, mich bei Radio 1 zu bewerben, damit die mir eine Plattform geben, damit mich alle hören können. Theoretisch können mich alle hören. Es kennen mich nicht so viele auf der Welt, aber theoretisch habe ich dieselbe Reichweite, ja. Und ebenso ist es halt auch bei all diesen anderen Sachen, bei Politikern, es findet halt eben eine Debatte und ein Diskurs statt und jetzt sehen die halt, dass auf Facebook noch andere Debatten und Diskurse stattfinden, die denen jetzt nicht unbedingt gefallen und dadurch gehen die halt jetzt, dann geht halt die Merkel, trifft sich halt dann mit dem Zuckerberg und wünscht sich dann halt, dass gewisse Schmähkommentare halt schon mal pro forma gelöscht werden und so weiter und das ist halt alles sehr unsympathisch insgesamt das ist aber eben so, dass, oder auch du, wir sprachen gerade eben ganz kurz an, ich hoffe, das ist halt typisch Christian, so ultra ADHS-mäßig, komm vom Hölzchen auf Stöckchen, meinem Gehirn macht das alles Sinn. Auch dieses, dass es da so eine alte, sich gegenseitig begünstigende Hochschulelite gibt, die sich so gegenseitig die Stellen und so weiter, also da gibt's ein Budget, und da kommt auch was rein, genau wie bei der GZ und so weiter. Und das wird dann irgendwie so verwaltet und das wird sich dann so gegenseitig
Ich habe dann neulich dran gedacht, weil ganz großen Bogen.
Ja, also ich weiß nicht, ob klar ist, was ich meine. Hast du verstanden, was ich meine?
Ich hätte da so einen Gedanken dazu. Ja. Ich habe neulich drüber nachgedacht, wie ich zeichnen gelernt habe, weil ich habe das ja auch an der Hochschule gelernt, hauptsächlich. Mhm. So, ich habe halt in der, die Vorgeschichte ist langweilig. Ich habe tatsächlich erst richtig an der FH gelernt, wie man mit einem bestimmten Ausdruck und so, dass es mir entspricht, zeichnet. Und ich glaube, dass das zu der Zeit, das ist auch schon 20 Jahre her, auch genau, das ging nicht anders. Also man musste das an so einer Hochschule lernen, selbst mit sehr, sehr viel Talent und sehr viel Übung. So im Selbstgespräch konnte man sich das in einer gewissen Qualität nicht beibringen. Du brauchtest immer einen Professor und du brauchtest diese Hierarchie und diese Struktur. Und ich habe neulich drüber nachgedacht, dass das auch nicht mehr der Fall ist. Ich glaube, man kann sehr, sehr gut zeichnen. Eine ganz simple Kulturtechnik, ist ja wie Schreiben lernen. Ja. Das ist ja jetzt keine Raketenforschung oder so. Man muss das üben und eine bestimmte Anleitung haben, dass man das super über einen YouTube-Kanal machen könnte. Oder weil die Kriterien total klar sind. Es ist total, das ist alles super dokumentiert. Es ist da brauchst du diese Struktur nicht mehr unbedingt. Und ich glaube, dass das für viele Sachen zutrifft. Also und Zeichnen gilt ja immer noch so als eine Sache, die so sehr intuitiv ist und die eigentlich relativ schwer vermittelbar ist. Und das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Man kann das sehr gut erklären. Das kann man machen, wie wenn man so einen Papierflieger faltet. Und das geht, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber das könnte man über so einen Kanal, ich würde sagen, mit ein bisschen Aufwand genauso machen.
Und vor allem gibt es auch die Möglichkeit, Leute zu treffen und zu kennenzulernen und zu kommunizieren. Das ist ja auch eine Grundbedingung dafür, dass man nicht in so einem leeren Raum sitzt. Und das, diese Möglichkeit gibt es ja. Und vor allen Dingen reden wir jetzt von High-End-Illustrator, wie du, oder Illustrationen, wie du es machst. Es gibt ja noch tausend andere Abstufungen. Das ganze Ausbildungssystem, wie sowas wie ein Mediengestalter, der dann irgendwie mal gezeigt kriegt, wie man eine Tonwertkorrektur auf Photoshop macht oder so. Das ist ja völlig obsolet. Also wofür muss ich da noch eine dreijährige Ausbildung in einer Agentur machen? Ich muss noch nicht mal, wenn es jetzt darum geht, ein Illustrator wie Peter Hoffmann zu werden, einfach nur die Ausbildung zum Mediengestalter, das brauche ich doch gar nicht mehr. Da gibt's doch 8 YouTube-Tutorials für und den Rest machst du dann halt so und dann wächst du halt irgendwie so ein bisschen mit der Aufgabe. Nach 3 Jahren kannst du das halt auch.
Ja, du brauchst so einen Input und so ein Umfeld, in dem du dich so abgleichen kannst, auf welchem Stand du bist mit anderen.
Aber auch das ist doch wieder was. Dadurch verlieren dann Institutionen wie die IHK oder die FH oder sonst was an Macht und Einfluss. Und die wollen natürlich, und das ist das, was ich vorhin meinte, und diese alten Institutionen, die möchten natürlich ihren Einfluss und ihre Macht behalten. Und das ist natürlich jetzt irgendwie so ein, fast schon so ein Kulturkampf, ja. So, wo geht's hin? die Freiheit und die Selbstbestimmtheit und das irgendwie alles machen zu können und eben nicht sich in diese Strukturen begeben zu müssen, die irgendwie durchsetzt sind von all diesen, jetzt kriegen wir doch noch den Bogen, von all diesen Sprachregulierungen und ja. Alles, was darf man und was darf man nicht und wie politisch korrekt muss alles sein, dann macht es irgendwann keinen Spaß mehr und dann machen wir es eben selber. Mache ich hier eben Podcast, wo ich politisch unkorrekte Sachen sagen darf. Ja,
was meinst du mit Sprachregulierung?
An der Uni zum Beispiel.
Dass man bestimmte Sachen nicht sagen darf.
Genau. Und das geht so weit mittlerweile, es geht ja nicht nur um die Bezeichnungen von Männer- und Frauenklos, sondern es geht ja mittlerweile so, dass gewisse Forschungsvorschläge schon als problematisch gelten.
Ja? Ich hatte gerade eine kleine Abschweifung.
Ja, mach.
Fällt mir ein, wir können müssen gleich wieder drauf zurückkommen, weil ihr weil ich gerade noch so im Ohr hatte, dass ihr abschließend, der Klaus und du drüber gesprochen habt, über so ein bisschen, über so Geschlechter- und Rollenklischees, die manchmal so ein bisschen albern werden, gerade wenn jetzt so, gerade in der Erziehung mit Kindern, dass dann so manche Sachen tatsächlich auch ganz lustig sind, wenn Kinder so die Kontrolle übernehmen. Ja.
So der kleine Lord Fauntleroy,
ja.
Der kleine Prinz,
spielt Schlagzeug auf dem, spielt Schlagzeug auf dem Geschirr. Das ging mir so durch den Kopf, dass so viele Dinge einfach verloren gehen, die auch so ein bisschen Spaß machen. Das ist echt eine kleine Abschweifung. Also hat gar
egal.
Nicht
jetzt viel, ach, wir so reden, viel zu wir tun. Reden total authentisch und organisch.
Okay, weil ich glaube nämlich, ich glaube nämlich, dass auf jeden Fall unsere Welt ein besserer Platz wäre, wenn Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Oder es noch viel mehr wären als heute, nur dass das nicht alle Bereiche betrifft. Ich glaube, das, was dann so ein bisschen albern wird, ist, dass so diese Gleichberechtigung so auf alle Lebensbereiche ausgedehnt werden soll. Nicht nur auf Job und nicht nur auf
Ich glaube, es wird auch oft missverstanden, Gleichberechtigung und gleiche Fähigkeiten. Das ist ja ein Grundmissverständnis. Okay. Es geht ja nicht darum, dass sie nicht das Recht haben. Trotzdem gibt's ja vielleicht Sachen, die die einen besser können und Sachen, die die anderen besser können. Das heißt nicht, dass die einen nicht das Recht haben, das auch zu tun.
Ja.
Nur trotzdem gibt's vielleicht einfach, ja, irgendwie Spezialgebiete. Meinst du das?
Ja, ich kam hauptsächlich drauf wegen dieser Sprachregulierung und dass es da so Auswüchse gibt, die auch so kompliziert werden. Und ich finde das manchmal auch so einfach, es gibt ja auch so eine Spannung zwischen den Geschlechtern, die auch ganz interessant sein kann. Und dass da auch viel so an Verspieltheit und an, was weiß ich, so an Geplänkel verloren gehen kann, wenn man jetzt so diese Gleichberechtigung so komplett durchziehen
ja, muss. Ja, hat's gerade geklopft.
Ja, willst du da angehen?
Ja, ich mach mal gerade Pause.
Ja.
Hallo, hallo, hallo. Hört sich das jetzt total behindert an, weil man hört ja die Pause nicht. Aber wir sind jetzt wieder zurück. Wir waren kurz weg. Glauben Sie einfach, dass wir weg waren. wo waren wir stehen geblieben?
Ach, fuck. Bei den Rollen- und Geschlechterklischees.
Ja.
Ach, ist mir nur so dazu eingefallen, dass das so im Alltag und so aus und dass das
Das ist wahnsinnig anstrengend irgendwie.
Ja, das ist so anstrengend und das ist so, dass man sich da auch sehr gut drüber lustig machen kann, weil die Kreise, die das zieht, einfach so diesen Spaß rausnehmen, so, dass du sofort als, zum Beispiel als Macho giltst. Das bin ich ja jetzt vom Typ her überhaupt nicht.
Du nicht, ne? Nee.
Aber damit so ein bisschen zu spielen oder so zum Beispiel zu seiner Freundin, sich so macho-mäßig zu verhalten, obwohl du weißt, dass sie in manchen Bereichen einfach auch viel härter drauf ist als du selber. Und das kann ja auch so ein Spiel sein. Und das geht einfach manchmal ein bisschen verloren, wenn man diese Dinge einfach aus seiner Sprache streichen muss.
Ja,
das ist jetzt ein sehr umständliches
nicht
Beispiel.
Nicht nur aus der Sprache, sondern man soll es ja aus allem, man soll es am besten auch nicht denken. Es soll ja die Sprache, das ist ja nur, die Sprache soll ja dazu führen, zu einem Umdenken. Es soll ja eigentlich das ganze Denken und Fühlen soll ja verändert werden. Und die, das ist ja oft so bei diesen Strömungen, bei diesen kulturmarxistischen Strömungen, dass damit versucht wird, also mit verbotenen Regulierungen wird ja dann versucht, eigentlich das Verhalten zu beeinflussen. Was ja bei der Prohibition schon nicht gut geklappt hat.
Ja, und was auch bei der Redefreiheit, da kommen wir elegant zurück, da funktioniert es ja auch nicht. Also du kannst ja Sachen dann illegal machen oder verbieten, aber dadurch...
Aber sie versuchen es einfach immer weiter, das ist ja irgendwie so das, ja. Hm. Und das Ding ist auch, dass dadurch ja nicht weggeht, ne? Also das ist ja genau das, was du gerade sagtest.
Ja, dadurch verschwinden die Überlegungen oder die Äußerungen und die Ansichten ja nicht.
Ja, also das ist ja irgendwo, also verbietet. Beziehungsweise die Leute oder diese Fraktion, die das irgendwie propagiert, die sagt ja doch schon, das verschwindet dann irgendwann.
Hm.
Also alles, was ist, ist ja nur, weil das Jahrhunderte und Jahrtausend lang schon so propagiert wurde und das müssen wir halt irgendwie so da rauskriegen. Aber dass das irgendwie auch, also dass der Unterschied, dass die Unterschiedlichkeit irgendwie so das Interessante aneinander ist, unter Umständen kann das natürlich auch belastend sein, aber das ist nun, das gehört nun mal zum Leben irgendwie mit dazu. Ich wäre vielleicht auch gern lieber 2 Meter groß oder sowas, ja, aber das bin ich halt nun mal nicht. Also worauf ich hinaus will ist, es gibt nun mal Unterschiede und zwischen den Menschen und den Geschlechtern und was weiß ich, den Herkünften und so weiter und so fort. Das Problematische, also das vorne vordergründig gut gemeinte an diesen, ich nenne es mal kulturmarxistischen Strömungen, ist ja dieser Grundgedanke, dass alle Menschen eben gleich sind und alle Kulturen gleich sind und alle Ideen gleich sind und alle irgendwie dadurch niemand benachteiligt wird. Das Problem ist nur, wenn du nicht gleich bist und nicht passt, dann wirst du eben passend gemacht. Und das finde ich halt arg problematisch, ja. Da sind wir dann schnell in gewissen Regimen und das sind dann eben das sind dann eben eigentlich immer totalitäre Regime.
Ja.
Also, ja, die das, also so, keine Ahnung, die dieses, was dann schon so ein bisschen ein Schritt weiter ist, aber das geht ja in die Richtung, dieses sozialistische, kommunistische, ne, das ist ja dann die Grundidee dessen, aber so richtig Spaß macht das keinem.
Ja, und ich habe, nachdem wir letztes Mal drüber gesprochen haben, habe ich mal so überlegt, ob mir irgendein Beispiel eingefallen ist, wo das angebracht wäre oder funktioniert, dass man so Redefreiheit einschränkt. Also natürlich gibt es halt Dinge, die einfach falsch sind und die gefährlich sind, aber dann ist
was denn? Also jetzt an Inhalten.
Ja, genau, an Inhalten und dann okay.
Und Ideen.
Ja, ich müsste jetzt mal kurz überlegen.
Ja, ja, die was gibt einfällt. Es. Also es gibt Sachen, die sind schlecht. Also zum Beispiel könnte man ja sagen,
den Holocaust
Islamismus,
zu leugnen.
Ja, oder den das ist schlecht. Aber sollte man es verbieten?
Nö, das ist ja dann das Recht, finde ich, dann des Einzelnen dann seine Karriere damit zu ruinieren und sich dem auszusetzen, was dann so entgegen.
So sehe ich es auch. Ja. Gegenargument wäre, hatte ich neulich die Debatte mit einem Freund, der sagt, ja, aber das ist doch dann Volksverhetzung und ist das nicht genau das, was wir verhindern wollen und dadurch erst die Leute auf die Idee bringen und so weiter und so fort. Das wäre jetzt so mein Gegenargument. Was sagst du dazu, Peter?
Naja, das funktioniert ja umgekehrt auch. Also jetzt gerade...
Ich spiele jetzt hier die Gegenposition, obwohl das gar nicht meine ist.
Advocatus,
ich bin ja gegen das Verbieten.
Ich habe neulich in der U-Bahn gelesen, ich kann mich täuschen, dass jetzt so diese... Wie war das, dieses Buch von Adolf Hitler, Mein Kampf, soll jetzt wieder aufgelegt werden.
Ja, mit Kommentaren,
Ja, irgendwie
also beziehungsweise es gibt es ja nur in Deutschland nicht, aber in USA oder so kann man es ja kaufen. Ja, also es
stimmt
gibt
das,
Auflagen.
Das habe ich irgendwie in der U-Bahn gelesen auf so einem Infoscreen. Ich kann nicht, also wenn das stimmt.
Das ist aber schon länger, das ist im Gespräch. Erstmal ist es natürlich albern in Zeiten des Internets. Ich hab's als PDF zum Beispiel, weil es mich interessiert hat. Du gibst halt Mein Kampf ein, PDF bei Google und dann kommt das und dann kannst du es ja halt, hast das halt in 10 Sekunden downgeloadet. Unabhängig davon kannst du es überall bei Amazon, CO, UK, kannst du es halt kaufen, so.
Also, aber das wäre das, was ich dazu denke, da funktioniert es ja umgekehrt. Sobald du das verbietest, ermöglichst du ja auch zu sagen, ja, du bildest so einen Mythos und zu sagen, ja, du bildest die Möglichkeit, dich auf den Standpunkt zu stellen, ja, wenn die das verbieten, dann stehen da vielleicht Sachen drin, die von denen Super Leute nicht wollen, dass wir das lesen, weil da vielleicht was dran ist oder so. Ne? Und das ist, ja.
Ich glaube, das kommt auch noch aus einer Zeit, wo wir so ein bisschen überkompensieren mussten, weil ja gerade das Dritte Reich, und das war halt gerade alles vorbei, und das war dann halt nach der Entnazifizierung, und dann wurde halt eben so, also das ist dann so völlig, das völlig krasse Gegen, also ne, so wir verbieten halt alle Symbole und ja, keine Ahnung, in den USA sind die halt nicht verboten, und trotzdem sind die, glaube ich, nicht kurz vom Vierten Reich. Ja.
Ja, und das würde ich nur sagen zur Volksverhetzung. Also da kann man auf jeden Fall drüber streiten. Ich würde sagen, dass so die gesellschaftlichen Mittel dagegen wahrscheinlich mächtiger sind als die juristischen.
Ich finde Verbote, und das, da gibt's ja ganz viele Beispiele für, sollte man die Killerspiele verbieten, sollte man jetzt Alkohol verbieten, prohibitionsmäßig. Es ist ja nie eine Ursachenbekämpfung. Du kannst natürlich Mein Kampf verbieten, dann ist dieses Buch weg. Aber es sind ja die Ursachen, die unter Umständen dazu führen würden, dass das jetzt irgendwas zum Ausbruch bringt, die sind ja nicht weg. Dann kommt halt irgendwie Mein Kampf 2 irgendwann so, weißt du? Also das ist ja das, was ich meine. Es ist ja nie, oder wir verbieten jetzt sexistische Wörter, oder wir verbieten jetzt Prostitution. Dann ist das halt offiziell verboten, oder wir verbieten Drogen, oder wir trotzdem gibt's Drogenabhängige, und trotzdem wird's Leute geben, die in dunklen Gassen sich Prostituierte mieten. Also du verbietest, und warum, die Gründe dafür nicht und auch den Wunsch danach nicht.
Ja.
Und das ist immer so ein bisschen so, das ist so ein typischer, und das gibt's, das ist auch wieder so ein Autoritätsding, und das gibt's auch wieder von links und von rechts. Also das gibt's von ganz konservativen Strömungen, und das gibt's eben von ganz vermeintlich progressiv linken Strömungen. Dieser Wunsch, irgendwie damit was zu bekämpfen, dass man denkt, okay, ich, was weiß ich, es gab einen Amoklauf, bei dem Typen wurde halt Doom 3 gefunden, wir müssen Doom 3 verbieten, ist ja, also auch so Kausalrichtung und Korrelation wird dann auch durcheinander geschmissen und so weiter. Oder halt, wir müssen Prostitution illegal machen, dann ist die dann wollen Männer nicht mehr zu Prostituierten gehen. Und Frauen wollen sich dann nicht mehr prostituieren. Problem gelöst. Also so ist es ja nicht. Ja, und das ist dann immer so, ich frage mich dann immer so, das ist so ein krasses Stage-One-Thinking, das ist so ein fester Begriff sogar, wo ich mich echt immer frage, ist das Dummheit von Leuten, die das, also weiß ich nicht, wenn du das dann in der Emma liest oder so, oder ist das Kalkül? Kalkül würde ja bedeuten, dass du wirklich ein schlechter Mensch, also dass du, also bist du, stellst du dich doof oder bist du doof?
Sag nochmal, das habe ich nicht verstanden.
Naja, es ist ja, ist das Dummheit oder Absicht?
Wenn man jetzt so tut, als ob
das die Lösung wäre, die Killerspiel. Also glaubt die Person das wirklich, oder ist das einfach nur eigentlich ein fieser Kniff? Also ist ja beides sehr unsympathisch.
Also ich habe, ich würde sagen, also es gibt da so, glaube ich, verschiedene Interessen da dran. Also ich würde sagen, weder noch, sondern dass, also ich habe so das Gefühl, dass wenn es so Verbote gibt oder Zensur, das ist ja wie so mit dieser Kinderpornografie-Keule, wenn es darum geht, bestimmte Dinge zu verbieten, dass da einfach auch immer oft andere Interessen durchgesetzt werden sollen. Wenn du jetzt Einfluss nehmen, wenn du jetzt
Instrumentalisierung.
Ja, vielleicht ist das ein Begriff dafür, dass du sobald du die Möglichkeit hast, diese Spiele zu verbieten, hast du auch die Möglichkeit, noch anderen Einfluss zu nehmen. Und den Eindruck habe ich manchmal. Ich glaube nicht, dass irgendjemand wirklich denkt, okay, wenn wir jetzt Killzone verbieten, dann wird die Welt besser oder die Menschen friedlicher oder so.
Es geht um diesen Machterhalt oder die Ausweitung der Macht dieser alten Institutionen. Ja. Ich weiß, das klingt jetzt goldener Aluhut-Mäßig.
Ja, ist das irgendwie eine Verschwörungstheorie?
Aber das klingt dann schnell so. Ist es aber eigentlich nicht, weil es ist ja eigentlich ein ganz klassisches Ding. Ja, also jede Institution oder jede Behörde oder was weiß ich was, hey, egal ob es um den Lauschangriff geht oder um die Vorratsdatenspeicherung oder sowas, ja, das ist doch, es sind immer irgendwelche Vorwände, aber eigentlich geht's doch darum, irgendwie so den eigenen Status zu festigen und die Macht irgendwie auszubauen, ja?
Ich habe so den Eindruck, ja.
Also, das ist ja irgendwie klar. Und wenn wir das immer weiter erlauben, dann kriegst du das ja auch nie wieder weg. Ja?
Ich habe mal ein super Buch gelesen von Naomi Klein, das hieß The Shock Doctrine. Da ging es genau darum, da ist mir das zum ersten Mal aufgefallen, dass sie hat berichtet, dass während hier Hurricane Katrina New Orleans verwüstet hat, dass beim Wiederaufbau halt sehr, sehr viel privatisiert wurde und dass sehr, sehr viel Gelder irgendwo versandet sind.
War das gut oder schlecht?
Ne, das war eher schlecht, würde ich sagen.
Weil man sagt ja immer, dass Privatisierung überall, wo der Staat nicht mitmacht, dass das eher gut ist.
Ja, ich weiß leider den ganz großen Zusammenhang nicht mehr. Nur da ist es mir zum ersten Mal aufgefallen, dass im Rahmen von so Katastrophen oder Krisen oder wenn es bestimmte Entwicklungen gibt, dass die oft immer genutzt werden für bestimmte Privatinteressen. Und so, das würde mir jetzt dazu einfallen, dass das zu deiner Frage, dass sollen wir jetzt Spiele verbieten? Das ist nicht Dummheit oder wahrscheinlich ist es eher Kalkül.
Ja, ja.
Würde ich sagen. Ja.
Also so ein Stäuber, der. Also man weiß es nicht, ne?
Man weiß, ja.
Ja, aber was ich damit sagen wollte, also so, um nochmal so ein paar Schritte zurückzugehen, diese, egal ob es Lehre und Forschung, Medienkanäle oder weiß ich nicht, irgendwelche Regierungsinstitute sind, die versuchen natürlich, und es gibt dann uns, die mit dem Internet die Möglichkeit haben, all diese Sachen zu umgehen. Sowas wie eine Mediengestalterausbildung oder Journalismus oder eben andere meinetwegen auch Sachen, die Regierung eigentlich bereitstellt, weil wir eben jetzt selber uns verwalten können und selber uns irgendwie miteinander vernetzen können. Die versuchen aber irgendwie so ihre, wie sagt man, Pferde im Stall zu halten oder was weiß ich was, und versuchen das dann halt eben immer weiter durchzusetzen und
Ich hätte so eine kleine Einschränkung, die ich mir manchmal überlege, ob wir diese Vernetzung und diese, dass wir Inhalte selber gestalten können und präsentieren können, ob das nicht aber auch damit zu tun hat, dass wir eigentlich auch eine gute Ausbildung hatten. Also wie wäre das, ich weiß nicht, ob wir rausfinden können, ob das auch möglich wäre, wenn man das komplett autodidaktisch macht.
Naja, die Möglichkeitsbedingung ist ja erstmal das Internet. Und zwar dieses Ubiquitäre und dass wir alle den gleichen Zugang dazu haben.
Ja.
Und außerdem, dass man uns in diese klassischen, also uns, dich, mich, dass wir in diese klassische Elitäre, in diese Kreise nicht mehr reingelassen werden. Weil die ihre Agenda fahren und da natürlich nur so linientreue Leute reingelassen werden, die es denen ihren Machterhalt irgendwie ermöglichen. So, und das ist jetzt ultra-goldener Aluhut-mäßig. Und das führt aber dazu, und das macht es alles nur noch schlimmer, es führt aber dazu, dass Leute wie wir eigene Wege und Mittel finden müssen und eigene Medieninhalte generieren. Wie ich zum Beispiel einen Podcast, weil man mich jetzt zum Beispiel mir nicht Schlag den Raab auf ProSieben gibt, nachdem der, ein ganz behindertes Beispiel. Ja. Und dadurch bleiben die so beschissen und wir sind wieder gezwungen, was Eigenes zu machen, was dann unter Umständen viel geiler ist. Und dementsprechend entwickelt sich zum Beispiel die Medienwelt wiederum weiter. Und das ist ja eigentlich für die total kontraproduktiv.
Ja, ich glaube, ja.
Es ist ein bisschen schwierig. Also da, eigentlich würden sie uns besser reinlassen in ihre Kreise, aber dann sehen sie auch irgendwie ihren Thron in Gefahr. Also mit uns, wen meine ich? Also keine Ahnung, aber ich glaube, du meintest neulich mal zu mir, du hättest eigentlich wenig Chancen auf eine Professur.
Ja.
Und ich habe, glaube ich, auch wenig Chancen, in so einem etablierten Mediensystem einfach jetzt anzukommen und zu sagen, lasst mich mal hier beim WDR mitmachen oder so. Ich habe es mitgekriegt, ich habe einen Master in Medienwissenschaften und ich habe es mitgekriegt, wer und wie da mitgemacht werden darf und was das für Leute sind. Und man muss da schon so eine gewisse Grundkonformität haben. Und es gibt da auch alle möglichen affirmativen Prozesse, das heißt Quoten und so weiter, die eingehalten werden müssen. Und da sind wir eben auch wieder bei so Regulierungen. Und da passe ich als heterosexual white male nicht so rein. Und das führt dazu, dass ich meinen eigenen Medienkanal machen muss. Und das führt dazu, dass sich immer weniger Leute, also nicht ich jetzt, aber es gibt ja weltweit noch ganz viele andere, ja, ich bin ja total harmlos, aber das wird vielleicht mal in 10, 20, 30, 40 Jahren dazu führen, dass die sich gegenseitig, dass die sich selbst abgeschafft haben. Es sei denn, es wird staatlich, also das war auch das, wo wir sprachen über Überbevölkerung das letzte Mal, es sei denn, der Staat verbietet alles, das heißt, reguliert das Internet so, dass wir eben nicht mehr machen können, was wir wollen. Oder aber der Staat wird kleiner. Das sind die zwei Möglichkeiten, die ich sehe. Entweder wird es hier China totalitärmäßig, obwohl das ist ja da auch schon nicht mehr so. Entweder wird das hier so ein die westliche Welt immer totalitärer, oder sie wird freier und die Verbände werden kleiner und individueller. So.
Ja,
das ist jetzt sehr.
Ja, ist eigentlich auch wieder ein neues Thema. Ne?
Ja, eigentlich so finde ich, hängt das alles irgendwie miteinander zusammen. Ja.
Also ich glaube, was.
Also sie zwingen uns dazu, eigene Ideen zu entwickeln, weil sie uns nicht reinlassen. Wer sind sie?
Das
ist so Conspiracy.
Ich weiß nur, in meinem Fall ist das so, dass ich jetzt gerade gemerkt habe, oder vor einer Weile, dass du halt wirklich willens sein musst und die Motivation haben musst und auch der Typ dafür sein musst, einigermaßen politisch zu agieren in diesen Strukturen. So. Und das passt zu mir überhaupt nicht. So. Das,
was meinst du?
Naja, du bekommst ja jetzt keine Stelle in diesen Kreisen, wenn du weil du jetzt sehr qualifiziert bist oder so.
Ganz
oder
genau.
Weil du jetzt sehr gut das,
ganz genau.
Weil du das sehr gut vermitteln kannst oder diese ganzen Dinge, die damit einhergehen.
Genau. Ist genau das, was ich meinte. Aber Entschuldigung.
Ja.
Ich find's toll, dass du das nochmal, ich sehe es genauso.
Also das meine ich mit Politik, dass du halt dann auch, ich glaube,
eine Agenda da reinpasst.
Ja, oder dass du dich auch so positionierst bei Kollegen oder dass du dann, dass du protegiert wirst oder wie auch immer. Manchmal auch dazu führt, dass auch sehr, sehr gute Leute eben an die Stellen kommen oder so. Ne? Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass das alles immer schlimm ist oder so. Es gibt ja auch sehr gute Lehrer oder in manchen Zusammenhängen funktioniert das ja auch.
Ja. Nur brauchen wir diese Institution noch dafür oder bräuchten diese Lehrer die überhaupt? Ne? Das
also
ist ja die Frage.
Ich glaube, wir brauchen diese, also wo ich manchmal denke oder wo ich so leichte Existenzängste bekomme, ist, dass wir das alles machen können und dass wir das alles anbieten können und diese Möglichkeit nutzen können, die wir eben erwähnt haben, solange wir fit und gesund sind. Ich glaube, dass das, ich frage mich, wie das ist, wenn das nicht aus irgendeinem Grund mal nicht mehr der Fall ist, wenn du irgendwie mal eine Depression bekommst oder dir das Bein brichst oder irgendwas passiert, dass du dich nicht wieder dann neu erfinden kannst, wenn du es dringend machen musst, weil Social Media das gerade erfordert.
Aber was ist die Alternative?
Ich weiß es nicht.
Dass der Staat das übernimmt?
Ich habe gerade keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, dass ich mit den Sachen, die ich gerne mache, mich bestimmt besser präsentieren könnte und wenn ich mir vorstelle, okay, ich so in ein paar Jahren kriege ich das alles gut hin, und ich dann schon irgendwann merke, okay, dann bin ich 50, so in der ist ja nicht mehr lange, ne? Ich bin jetzt 42.
Erinnere mich daran.
Und dann habe ich das alles auf den Appel bekommen und dann muss ich schon langsam so anfangen, okay, wie muss ich langsam anfangen, mit meiner Motivation Haus zu halten und wie ist das, wenn ich nicht mehr ganz so fit bin, wie ich heute bin?
Aber was wäre die Alternative? Irgendein System, was Was dich einfach durschleppt oder nee. Ist das, wäre das fair oder wäre das gut oder ich weiß es nicht oder
nee, vielleicht also rechtzeitig eben vielleicht wie du sagst, sich so ein kleines Netzwerk zu suchen mit Menschen, mit Gleichgesinnten,
genau.
Wo man sich einfach gegenseitig unterstützt mit Dingen, die nicht jeder kann, so der eine kann das besser, der andere kann genau. Das besser und dass man sich und
vielleicht ändert sich das auch nochmal nach ja. Nochmal 5 Jahren oder sowas.
Ja. Das könnte sein. Das wäre eine Möglichkeit. Ich glaube nur, dass wenn wir das so sehr positiv bewerten, dass wir alles selber gestalten können, dann liegt eben auch die Verantwortung, das zu tun, eben bei uns und dann
aber unser Scheitern auch. Ja.
Und den Schuh können wir uns so lange anziehen, wie wir halt eben fit sind. Und da habe ich auch gerade keine Lösung für.
Ja, ich meine, klar, gibt's auch irgendwelche Berufsunfähigkeitsversicherungen und so weiter. Die gab's ja auch früher, ne? Also klar, also ich meine, aber das ist doch fast ein bisschen, also fit sein muss man halt immer, oder? Also ich meine, ist natürlich immer scheiße, wenn du auf einmal querschnittsgelähmt bist oder so.
Ja, also ich...
Oder was ist das gemeint damit? Oder wenn du jetzt auf einmal blind würdest oder so?
Ja, zum Beispiel. Also so jetzt damit meine ich überhaupt nichts, was ich jetzt selber im Griff habe. So, ich kann ja selber gucken, dass ich gesund bleibe im Rahmen der Möglichkeiten, die ich habe. So, ich muss jetzt nicht extra ungesund leben oder so. Aber es kann ja auf jeden Fall immer was passieren.
Aber wo ist dann der Unterschied zu jetzt? Jetzt wäre es halt eben so, dass du quasi in so einem gewissen Ding aufgefangen wirst oder was? Das komplett weg. Also das ist ja noch nicht die komplette Anarchie jetzt, ja? Also leider. Also es gibt ja schon immer noch, irgendwo ist der Staat ja, beziehungsweise der versucht ja, das ist ja das, was ich eben meinte, der versucht ja seinen Einfluss auszubauen vor dem Hintergrund dieser neuen Freiheiten. Also so, ne, ja. Das ist ja alles, das kann ja alles auch noch in die ganz andere Richtung gehen.
Ja, ich glaube, dass vielleicht die ganzen Sachen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, sind vielleicht eher so Bedenken, dass man so schnell in so eine berufliche Sackgasse gerät, wenn man halt nicht sehr, sehr aufpasst und dass die Berufe und die Werdegänge, die wo das einfach vorgezeichnet ist, so, dass so diese klassischen Karrieren, die du machen kannst, dass die für uns nicht mehr zur Verfügung stehen.
Ja.
Also habe ich auch das Gefühl.
Ja, weil es kein Geheimwissen mehr gibt und weil jeder im Prinzip sich aussuchen kann, was er können und wissen und tun möchte und sich dann eben das aneignet übers Internet. Es sei denn, wie gesagt, Gehirnchirurg, ich nehme an, das muss man dann schon nochmal an der Uniklinik geübt haben oder so. Ja. Aber, obwohl, wer weiß, vielleicht wird es da auch irgendwann irgendwelche YouTube-Tutorials
Brain
zu geben.
Surgery 101.
Naja, Vorlesungen wird es mit Sicherheit schon geben, nehme ich an, bei YouTube. Aber ja.
Ja, die Technik schreitet ja auch voran. Ganz interessant, auch kleine Abschweifung, dass du ja auch so diese ganzen operativen Techniken ja auch schon üben kannst, virtuell.
Ja.
Ganz interessant. Und das wird ja wahrscheinlich noch besser jetzt so mit Oculus Rift oder so diesen Technologien.
Ja.
Ganz interessant, da freue ich mich ja drauf.
Ja.
Nicht auf
Oculus Rift.
Ja.
Cybersex. Jetzt soll es dann doch noch geil werden, ja. Also reden ja seit den frühen 90ern von irgendwie.
Und diese,
was genau, jetzt losgeht. So.
Diese Cybersex-Anzüge, die dann so in den 90ern so durch die Medien geisterten, das sah echt ganz schlimm aus.
Also wie man sich das so vorstellt.
Ja.
Ne? Ja, es gibt da auch irgendwelche Japaner, die haben da schon. Natürlich, die sind da schon 2 Schritte voraus.
Stimmt, da habe ich doch auch
was gesehen neulich.
Ja,
was war das
auch.
Nochmal, wo so ein Typ mit so Nippeln und so weiter, also mit so einem
Ding. Das kann man ganz schwer beschreiben. So. Also ich habe es auch gesehen.
Du weißt, was ich meine.
Ja, da
ne?
Geisterte auch was auf Facebook rum, so ein ganz kurzer Clip von irgendeinem so
Typ, der da wo so alle Sinne so, also der aber eigentlich nur wie auf so einem Fitnessgerät sitzt.
Genau. So an allen erogenen Zonen war irgendwas Ruckelndes, wild Ruckelndes angedockt. Und der Typ war auch ganz verzückt.
Und der
war halt ganz gut.
Verzückt. Und halt, also keine Ahnung, wie man dann so früher mit dem Kissen im Mund aufwachte.
Ja.
Ja. Ja.
Ach, speaking of, wie war denn hier dein Beitrag hier zum Thema Selbstbefriedigung? Ich habe nur ganz kurz einen Clip gesehen. Täusche ich mich? Warst du da nicht im Fern?
Ich war ja auf dem WDR und ich habe es dann auch nochmal gepostet. Es ist eigentlich wie Perlen vor die Säule, wie einem Schwein einen seidenen Hut aufzusetzen. Ich habe da wirklich 40 Minuten lang am Stück geredet und nur meine besten Stilblüten zum Besten, meine besten Stilblüten zum Besten gegeben. Und das wurde dann so die Aufnahmeleiter oder was weiß ich nicht, auf die Redaktionschefin oder was weiß ich vom WDR, die meinte dann zum Regisseur, ja, das geht aber nicht, dass wir hier nur diesen Typen haben und so weiter und da müssen auch noch andere rein. Im einen Beitrag bin ich zweimal drin, im anderen dreimal oder so. Ich muss das nochmal gucken. Das eine hatte ich gepostet. Ja.
Und wurde dann immerhin das so gesendet, bisschen Verschwendung.
Unedgieste wurde gesendet, ja. Ich versuche immer noch meine Finger an diese 40 Minuten Rohmaterial zu kriegen, die da aufgenommen wurden. Der Regisseur stellt sich so halb tot.
Okay.
Schade, ja. Ich kann nur sagen, ist halt so, wie es ist. Vielleicht gibt's noch was, also jetzt was. Es ist jetzt noch mal was im Internet mit mir, vielleicht erzähle ich ja auch noch so ein paar Sachen. Wenn diese Folge hier hochgeladen wird mit dir, dann war schon quasi gestern die große Show des kleinen Unglücks. Da erzähle ich so ein bisschen was über Drogen, glaube ich. Das ist so eine Webshow.
Okay.
Also da geht's um kleine Alltagsmissgeschicke und Unglücke. Ich hatte ja schon mal so ein bisschen was erzählt in der Folge mit Tobias.
Ja.
Aber das ist jetzt nochmal, ich weiß auch nicht, ob ich schon mal im Podcast erzählt hatte. Es geht dann, glaube ich, nochmal um mein Fear and Loathing in Amsterdam Fiasko mit den Pilzen.
Okay.
Ja, vielleicht ist das ja nochmal ganz witzig. Das poste ich dann auch nochmal.
Ja, ansonsten, bin gespannt.
Mal gucken, was das wird. Also ich war leider noch nicht da, deswegen ist es jetzt alles so ein bisschen zurück in die Zukunft mäßig. Also ich gehe da morgen hin, aber wenn ihr das hört, war das gestern.
Okay. Ja, die Geschichte ist mir neu mit Amsterdam. Ich bin gespannt.
Ja, die ist auch schon was her. Fear and Loathing in Amsterdam.
Okay.
Es ging alles schief, was schief gehen konnte.
Okay. Oh je. Du musst das ja nicht vorwegnehmen.
Genau.
Das ja dann mal. Ich bin gespannt.
Genau, ich bin auch gespannt, ob sich das dann so abrufen lässt, wie es auch wirklich war. Oder ob man dann so diese Nummer so, da hättest du echt dabei sein müssen, ja, sonst ist es nicht witzig. Ich glaube aber, ich krieg das hin. Ja.
Ja, was schade. Also passt ja auch ganz gut, dass jetzt so ein Beitrag, wenn jetzt also 40 Minuten
genau.
O-Ton über Selbstbefriedigung. Und da waren ja bestimmt ein paar Sachen dabei,
ja.
Wo sich jeder wiederfindet, und dass dann ausgerechnet die Sachen dann rausgeschnitten werden oder dass dann halt so das
klar gibt es da irgendwie so einen Rahmen.
Allgemeinste dann rausgesuchte, das.
Und das ist, keine Ahnung. Und diese Leute wissen ja auch nicht, was gut und was witzig ist. Oder das muss dann ja auch, ich nehme an, auch da war es dann so, das können wir nicht bringen und das wurde dann wahrscheinlich diskutiert und so weiter. Und das ist dann irgendwie schade und irgendwie witzlos. Und es muss dann natürlich irgendwie allen gefallen und es darf nicht zu vielen Leuten, nicht zu viele Leute dürfen sich beleidigt fühlen oder sonst irgendwas. Und dann, dann treibst du die Leute natürlich dann dazu, sind wir ja wieder bei dem Thema, ihre eigenen Formate zu machen und ihre eigenen Inhalte zu generieren. Und sich zu fragen, warum schalte ich da überhaupt noch ein, ja? Aber
gerade
dafür,
bei so einem vermeintlich, das ist ja jetzt überhaupt kein brisantes Thema oder so, ne?
Nee.
Das ist ja erstmal.
Ich find's total öde. Der eine Beitrag war, ohne Scheiß, 2016. Also ich meine, die Schlagzeile hatte halt RTL Plus, glaube ich, 1988 schon. Pornos. Wir reden mit Leuten über Pornos. Viele gucken sie. Kaum einer traut sich es zuzugeben oder sowas. Und dann denke ich mir so, what? Also ich kenne ohne Scheiß, vielleicht bin ich ja auch in total krass perversen Kreisen unterwegs, ich kenne aber ohne Scheiß keinen, auf jeden Fall keinen Typen, der das nicht zugibt. Und vor allen Dingen, viele gucken sie. Also auch wieder Männer jetzt, ich glaube halt, ich kenne auch keinen, der die nicht guckt und ich kenne keinen, der das nicht zugeben würde oder schon, viele haben sie schon einmal gesehen oder sowas, weißt du? Und da denke ich mir so, ja, also das ist, da gibt's doch keinen, der das nicht schon einmal gesehen hat und das nicht auch zugeben würde. Also dass das immer noch so als edgy einem verkauft wird, weißt du?
Ich habe neullich auf so einem Stapel von diesen 80er-Jahre Lifestyle-Magazin in der Hand gehabt. wie Tempo hieß die.
Ja.
Die und da gab es ja auch so.
Die gilt doch als nostalgisch-kultig.
Ja, ja. Also es ist halt, aber auch vor so typisch für die Zeit, weil da standen auch so Sachen drin. So mit.
Ja, aber da passt es ja auch in die Zeit. Hm. Heutzutage, ich meine.
Na naja, gut, ich dachte, vielleicht gibt es irgendwie noch so ein Bonmot.
Leider nein. Ich kündige ja immer so gewisse Sachen total vollmundig an, weil ich weiß ja, was ich dann da abgeliefert habe, 40 Minuten lang. Hm. Und dann verspreche ich, dass es jetzt bald gepostet wird, und dann poste ich das und dann ist das so für Frau TV aufgearbeitet.
Okay.
Und dann denken die Leute, was erzählt er denn da? Der ist überhaupt nicht clever und witzig, aber das ist nicht meine Schuld.
Ja.
Es sind die da oben, ja, vom WDR.
Ja.
Ja, was machen wir jetzt? Dem,
ich habe mal kurz überlegen. Gibt's, ja, wir haben ja einige Sachen angerissen heute. Können wir alle mal diese Pfadfindergeschichten mal vergleichen.
Also die Pfadfindergeschichten, die ich mit dem Klaus immer schon erzählt habe. Oder so Peter, der Klaus und ich, wir waren alle bei denselben Pfadfindern. Für Leute, die jetzt zum ersten Mal zuhören, die wissen jetzt vielleicht gerade nicht, worum es geht, aber das war irgendwie der krasseste Pfadfinderstamm der Welt.
Und doch, ja, wahrscheinlich ist es auch langweilig für die Leute, wenn wir mir jetzt so alte Geschichten aufwärmen. Ich finde es nur ganz lustig, wenn ich selber zuhöre und ich mich dran erinnere. Weil das war ja schon so eine prägende Zeit.
Ja, total. Also auch, ja, das war auch, hatte auch einen großen Anteil daran, wie man so wurde, wer man ist.
Mir fällt noch, haben wir noch Zeit?
Natürlich.
Mir fällt nämlich doch
grad. Das ist ja das Tolle, wenn man nicht beim WDR ist. Ja. Ja? Wir können ja machen, was wir wollen.
Mir fällt ich habe nämlich noch eine Frage. Wo wir gerade von alten Zeiten und den Pfadfindern sprechen und ich immer mal so raushöre, dass das irgendwie jetzt so schwierig war, du musst es auch nicht beantworten. Wenn du so von früher sprichst, dann hört sich das immer so an, als wäre das so ein bisschen emotional vernachlässigt.
Ist das von welcher Seite her? Von den
jetzt von deinen Eltern?
Ach so, ja.
Ja, ich weiß gar nicht. Das ist voll die persönliche Frage gerade. Das würde mich nur mal interessieren, weil das ich habe so die Vermutung, dass das so ein Zusammenhang ist, der total schwer festzustellen ist. Also wenn man jetzt nicht zu Hause ein paar gescheuert kriegt oder wenn jetzt, da gibt's ja so Dinge, die jeder irgendwie zu Hause erlebt hat. Mhm. Mal schlimmer und mal weniger. Wann hast du so angefangen, so diesen Zusammenhang herzustellen? Kannst du das sagen und willst du das sagen?
Ja, also erstmal muss man dazu sagen, also auch für die Neuen, bei uns zu Hause, also bei mir zu Hause, früher, es lief alles sehr körperlos ab. Mhm. Ja, nicht nur gab es wenig körperliche Gewalt, sondern auch ansonsten relativ wenig Körper. Also das ging aber auch von mir aus. Ja, also ich körperliche Nähe war für mich auch als kleines Kind irgendwie schon nicht das Ding, woher das auch immer kam. Das ist irgendwie auch, glaube ich, schon nicht normal. Was war jetzt die Frage? Genau. Als Kind ist es ja immer so, ich weiß nicht, ist vielleicht auch zu einfach, aber als Kind hat man ja diesen Abstand nicht.
Genau, weil diese.
War das die Frage?
Ja, und diese Beobachtung, die du heute machen kannst, oder das so zu reflektieren, okay, das und das ist passiert und das sind die Auswirkungen heute. Das ist, ich finde, die Sachen, die du beschreibst, die sind gar nicht so leicht in Zusammenhang zu bringen. So manche Dinge, die manchen passieren, so die sind ja sehr eindeutig, so da gibt's bis hin zu ganz traumatischen Erlebnissen. Und ist das was, was du schon feststellen konntest als Jugendlicher oder schon erst später als Erwachsener?
Nee, als Jugendlicher war ich einfach nur wütend und fühlte mich schon vielleicht auch oft ungerecht behandelt oder sowas, ja.
Ja.
Aber ich dachte auch irgendwie, dass das alles normal sei. Also man hat ja, das meinte ich mit, man hat diesen Abstand nicht dazu und man ist ja, das ist ja dein Leben dann in dem Moment. Das heißt, du hast noch nicht so einen zurückblickenden, so eine Evaluation findet noch gar nicht statt. Also und auch so eine Kausalrichtung wird da noch gar nicht so hergestellt. Du bist ja so in diesem Moment, ja. Und das ist dann halt eben dein Leben.
Ja. Ne?
Und das begann erst später, genau wie später auch erst quasi die der Frieden wiederhergestellt wurde mit zu Hause,
ja.
Also ab dem Auszug. Und dann, je weiter ich mich davon wegbewegte, desto mehr blickte man zurück und desto mehr Lebenserfahrung außerhalb hatte man auch und desto mehr sah und lernte man auch noch. Mann, also ich das muss man sich auch mal abgewöhnen, dieses Mann, dieses dritte Person-Ding, ich weiß auch nicht, warum man das macht oder warum ich das mache.
Ja, ich glaube, da muss man nicht so ein Dogma draus machen. Ich finde es auch immer ganz schön, dann ich zu sagen.
Aber irgendwie ist es ja albern.
Manchmal passt es auch nicht.
Ja, keine Ahnung.
Ist egal.
Irgendwann, aber auch schon so in den frühen 20ern, war mir das alles klar. Nur da kokettierte ich vielleicht noch so ein bisschen damit und dachte trotzdem immer noch, dass es eigentlich normal wäre. Und fand immer, wenn ich zum Beispiel vergleichbare Geschichten hörte in den Medien von irgendwelchen Leuten, die eine schwere Kindheit hatten oder so, dachte ich mir immer so, ja. Also ich dachte immer so, wenn ich das jetzt erzähle, dann fake ich das. Weil ich dachte mir immer so, ja, das hatte ich auch. Weißt du, dass das dann, weil eigentlich war doch gar nichts, weißt du, aber dann irgendwann vielmehr ist der Groschen, dass es ja doch alles völlig krass war. Ist das klar,
das was meine ich meine? Ja, genau, das meine ich. Das
und dann so, das war ja gar nicht normal, ich lüge ja gar nicht, wenn ich sage, dass es krass war, es war ja wirklich krass.
Ja, den und Punkt meine ich.
Der kam erst so, wo ich wirklich selber auch dachte, dass ich es nicht fake, der kam erst so, vielleicht sogar erst so Ende der 20er.
Ja.
Also, ja. Und je mehr und je älter ich werde, desto schlimmer wird das. Also, und ich denke immer mehr drüber nach und ich komme da gar nicht mehr raus. Und das ist irgendwie was, was es gilt abzuschaffen. Da ich will, habe keine Lust, da so drin zu verharren. Und ich, ne, und also jeden Tag, es ist ja auch hier oft Thema, und also jeden Tag das zum Thema und auch, das muss auch irgendwann mal hinter, ich weiß nicht, ob man das kann, aber das bringt einen ja auch nicht weiter, ja, dieses Verharren in dieser, und immer, dass diese Gedanken immer so darum kreisen, warum war das so und warum hätte, könnte, sollte, und
ich finde das nicht so schlimm.
Also ich, ja, es muss einen doch irgendwie, es darf einen auch nicht bremsen oder so, ne?
Ne, ich glaube, es bremst einen dann. Ich frage aus einem bestimmten Grund, weil ich stelle mir manchmal dieselbe Frage.
Ja.
Und ich finde den Knackpunkt so in jeder Biografie, auch in meiner eigenen, immer total interessant, weil man sich darüber bewusst wird, also welche.
Hattest du so einen Moment oder gab es so einen?
Ja, durchaus.
Und wann war der so?
Viel, viel später. Vielleicht, es ist noch nicht allzu lange her. Also der Klaus und ich, wir kommen jetzt, das ist auch gar kein Geheimnis, ne? Wir kommen jetzt einfach aus einem Umfeld, was jetzt ganz anders war als bei dir zu Hause, aber wo es emotional eher unberechenbar war. Im weitesten Sinne kann man das.
Bei mir war es ja berechenbar, könnte man sagen.
Ja, oder? Also,
ja.
Also jetzt nicht gut, es war
Nein,
nicht gut,
aber es war ja. Alles sehr distanziert und kalt voneinander. Also so, es war also so die Freude, dass ich da war, war nicht so richtig da und das war schon kalkulierbar. Ja.
Ich glaube, dass diese Dinge rauszufinden und da so ein bisschen rauszufiltern, so was da so komisch war, obwohl eigentlich nicht darüber gesprochen wird und obwohl man sich da so sehr selber überlassen ist, Dinge rauszufinden, die einen dazu gemacht haben, der man eben ist, sind erstens total spannend. Ich glaube auch nicht langweilig. Ich glaube, dass man da sehr gut drüber sprechen kann und dass da auch jeder was für sich wiederentdeckt, was bei einem selber dazu geführt hat, dass man jetzt bestimmte Eigenschaften entwickelt hat. Und ich glaube nur, das bremst einen dann nur, wenn es halt immer dieselbe Schuldzuweisung wird. Okay, die Eltern sind an allem schuld oder so. Ne?
Das gut, sind sie ja halt vielleicht auch, aber was bringt das? Also ne, selbst wenn das jetzt so ist,
selbst
mal
wenn
angenommen,
das so wäre,
was machen wir? Also ne,
genau. Und jetzt?
Das, genau. Ne, was bringt das jetzt? Dieses Fahren da drin. Und das ist eben auch das, was ich bei anderen nicht mag. Die immer die Schuld bei anderen oder beziehungsweise das als Ausrede für alles dann benutzen. sich nicht, also ich benutze das vielleicht auch hier und da als Ausrede, aber ich versuche schon was dran zu ändern und auch mich irgendwie immer zu verbessern und irgendwie zu Strategien zu entwickeln oder das für mich zu nutzen oder sonst irgendwas und nicht, dass man sich nicht so hängen lässt. Und das kann ich irgendwie nicht leiden, wenn sich Leute so so schicksalsergeben sind.
Ja, das meine ich, ja.
Und das ist irgendwie was, was mich total an, nicht nur ist es mir, habe ich da keine Sympathie für, sondern ich habe da eine richtig krasse Antipathie. Und vielleicht kommt das auch irgendwo daher. Also ich habe nichts übrig, in Anführungszeichen, das ist ja auch sowas, was Klaus mir oft vorwirft, dass ich das irgendwie dafür sorgen muss, dass es sympathisch wirkt oder bleibt, wenn für gewisse Schwächen oder Schwächlinge oder Leute, die das dann so, die sich dann da so hängen lassen drin und sich da so drin suhlen, dafür habe ich nichts übrig. Und dann aber auch so viel verlangen von ihrer Umwelt, so viele Sachen verlangen. Ich verlange ja auch Sachen, wie zum Beispiel, dass mir niemand im Weg rumsteht. Aber ich möchte halt nichts, ich möchte halt sonst nichts geschenkt kriegen, ja. Außer eure Aufmerksamkeit. Ja, aber für die tue ich ja auch was, ja. Ich weiß nicht. Klingt das heuchlerisch? Irgendwie möchte ich ja auch was. Ne? Oder irgendwie möchte ich, oder irgendwie schiebe ich es vielleicht doch drauf. Ich weiß es nicht. Aber ich kann mit diesem, die Gesellschaft ist schuld, dass ich, irgendwie jemand schuldet mir was oder mir steht was zu. Damit kann ich, mit dieser Mentalität kann ich nichts anfangen.
Ich wollte jetzt auch gar nicht eigentlich so, ich wollte, ich hoffe, das war.
Ja, okay, was wolltest du wissen? Also das hat sich ja jetzt so ganz organisch entwickelt.
Nee. Ja, und genau, weil ich wollte jetzt eigentlich, ich wollte keine Sensationen irgendwie rauskitzeln oder so. Das wäre mir peinlich, wenn der Eindruck entstanden wäre oder so. Nö,
überhaupt nicht. Ich rede ja, also irgendwie macht mir das ja auch Spaß.
Oder ich wollte jetzt auch kein Thema wiederholen, was ihr jetzt eh oft ansprecht.
Aber warum nicht? Ja. Also ich meine, man, keine Ahnung, ey, ich höre halt Adam Carolla, der macht halt 18 Podcasts die Woche und er erzählt halt immer wieder das und das nutzt sich halt gar nicht ab. Ja, und dann habe ich das halt jetzt nochmal mit dir besprochen, ja. Und dann ist es vielleicht noch was anderes dazugekommen oder so und ich finde es irgendwie gar nicht schlimm, solange es organisch und echt ist und wir arbeiten halt was. Oder wenn ich in Therapie bin, ich war heute zum Beispiel auch da, die Hälfte der Sachen haben wir dann auch schon mal gesagt, ja. Und vielleicht hören heute nochmal 5 Leute dazu, die vorher nicht zugehört hatten und vielleicht klingt es aber beim zweiten Mal nochmal besser oder so, ja. Also ich finde, da sollte man sich nicht so krampfhaft, am Anfang wollte ich immer, dass alles, was ich im Podcast sage, dass alles, jeder Satz eine Punchline ist und jeder und alles neu ist. Sah ich mich auch ein bisschen in der Pflicht, weil ich den Leuten nicht zu viel zumuten wollte und ich jetzt selber noch zu wenig an meiner Person mitbringe. Also ich habe ja jetzt selber, bin ich ja jetzt kein prominenter Typ, dem man einfach nur zuhört, weil er jetzt der Typ ist. Das heißt, es muss halt inhaltlich total viel sein. Da habe ich mich dann oft vielleicht ein bisschen zu sehr unter Druck gesetzt und so eine gewisse, was zu Lasten so einer gewissen Organik ging. Und ich finde, das ist wichtiger. Und dann erzähle ich lieber was zweimal oder was ich dem Klaus letzte Woche schon erzählt habe, dir halt nochmal. Also das ist jetzt so ein bisschen behind the scenes oder Meta oder Fourth Wall mäßig, als mir da mit der Brechstange das zu verbieten.
Ja, ich glaube, was mich auch hauptsächlich daran interessiert oder an so bestimmten Erkenntnissen interessiert, ist, dass sie uns unseren Alltag so unterbrechen. Ich finde so, man kann so einen Alltag so sehr, sehr gut einfach abwickeln, indem man so funktioniert, indem ich so funktioniere. Und dadurch kann ich mich sehr gut davon ablenken, dass über bestimmte Dinge nachzudenken. Und ich finde so Brüche total interessant, wo jemand sagen kann, ah, da ist mir aufgefallen, okay, das und das ist passiert in meiner Vergangenheit und das habe ich jahrelang nie so gesehen, das habe ich überhaupt nicht geschnallt und dann ist mir das klar geworden. Und das kann ja in der Therapie sein oder in welcher Form auch immer. Und ich finde das ein total spannendes Thema, das vielleicht wiederholt sich das jetzt bei dir. Ich glaube nur, dass das so für die, das auch mit sich selber zu vergleichen, das ist ein interessantes Gespräch, finde ich.
Also die krasseste Erkenntnis, die ich hatte, vielleicht ändert sich die aber auch nochmal, das kann ja sein, ne? Also ist, dass ich als Jugendlicher oder so immer dachte, oder als junger Erwachsener immer dachte, so, wenn es beziehungsmäßig nicht geklappt hat, dass, also dass man ja so romantische Vorstellungen davon hat und dass man ja immer in Film und Fernsehen und so weiter und in der Gossenliteratur oder in der Groschenliteratur erzählt kriegt, dass es sowas gibt wie die eine.
Ah, okay.
Und dass ich immer dachte, na, dann war es die eben noch nicht. Und oder nicht nur ich, sondern das kriegt man ja, das schwebt ja so drüber als großes Thema. Nicht nur die Liebesheirat unterm Strich dann, sondern eben auch dieses irgendwo ist die oder der Richtige und irgendwann wird man die Person treffen und dann war es eben diese Person noch nicht. Und es liegt nicht an dir, sondern es war einfach nicht die richtige Person.
Ja.
Und ich hatte dann irgendwann als, weiß ich nicht, mit Mitte, Ende 20 oder sagen wir mal eher Ende 20 oder vielleicht auch Anfang 30 die Erkenntnis, dass es diese Person eben für mich gar nicht gibt, sondern dass ich eigentlich unvermittelbar bin und dass das nicht daran liegt, dass die Richtige nicht noch nicht gekommen ist, sondern dass man mich eigentlich so in dem Zustand keiner Person guten Gewissens andrehen kann. Und der man das anbieten kann, die sollte es vielleicht besser auch nicht sein.
Okay.
Also die Person, die das so händeklatschend und Sektkorken knallend in Kauf nimmt, bei der stimmt dann vielleicht auch was nicht und die passt mir dann vielleicht auch nicht. Das heißt, ich bin wahnsinnig schwer vermittelbar, ja, und wie so ein Hund im Tierheim. Und das war irgendwann eine Erkenntnis, die ich hatte. Und ich glaube halt, dass ich vielleicht gibt es auch immer noch mal Begegnungen oder so, das soll man ja nicht ausschließen. Ich habe ja auch irgendwie so Reste von Wünschen irgendwie so in mir, so dass man dann doch irgendwie mal so das Bedürfnis nach Nähe hat, so mal kurz oder so, obwohl mir das wahnsinnig schwer fällt, wenn es dann so ist, diese Situation. Also ich wünsche mir das dann mal kurz und dann kommt die Situation und dann ist mir das schon zu viel so. Ich habe kurz den Faden verloren.
Naja, dass das so eine Erkenntnis war. Die,
ja, dass das so eine Erkenntnis war, dass das halt einfach
und die hat bewirkt, dass du dich oder was verändert hast?
Nein, dass es einem einfach klar war, dass man da jetzt auch nicht drauf warten muss oder sowas.
Ah, okay.
Oder dass man irgendwie sich da auch nicht groß, dass diese romantische Idee, dass die einfach irgendwie irgendwann weg ist, ja. Dieses, ja, das kommt dann schon noch oder das passiert dann schon noch. Also, wer weiß, ja, ich meine, ich habe hier keine Glaskugel oder sowas, ne? Vielleicht ist ja in 20 Jahren wieder alles ganz anders oder so, ja. Also man soll es ja dann doch nicht für immer ausschließen, aber ich fühle es einfach nicht.
Ja.
Ja, also ich glaube, das war so eine Grunderkenntnis. Ich dachte so, ich wahrscheinlich werde ich mehr oder weniger für immer alleine bleiben.
Okay.
Ja.
Also
könnte. Und das ist dann halt eben so. Und das halt eben, ja, dass das, also nicht so diese Idee, dass man, man muss mit jemandem zusammen sein oder das muss es, weil das eben irgendwie das Ziel ist oder das, was eben, ne, weil, ja, weiß ich nicht, das gibt's einmal diese eben, diese romantische Vorstellung, aber andererseits würde jetzt vielleicht auch ein Evolutionsbiologe sagen, ja, früher oder später sollte man vielleicht jemanden finden und dann, so ist das halt eben gedacht, ja. Aber da bin ich keiner von. Ja. Gibt es Ausnahmefälle? Und dann ist das vielleicht auch wieder Evolutionsbiologie. Vielleicht sollte ich mich auch gar nicht fortpflanzen. Ja. Vielleicht ist das Nature's way to tell me, du nicht. Ja. Hier ist Ende mit der Linie Schneider.
Stammbaum verdorrend.
Kann aber auch sein, dass ich vielleicht, ne, dass sowas kann ja auch dann irgendwie aus Versehen noch passieren. Und dann wächst halt irgendwie so der nächste Psychopath heran und dann ist das auch wieder so Survival of the Fittest mäßig, dass der dafür umso bescheuerter geworden ist und vielleicht, ach was weiß ich, vielleicht ist das dann so ein Wikinger-Gen oder sowas, ey, ich habe keine Ahnung. Okay. Ich weiß nicht, jetzt wird's wirklich, artet's aus, ja, aber weißt du, was ich meinte?
Ja. Ja. The Warrior Gene, gab es doch mal so eine Doku mit Henry Rollins, wo die dann so Gentests gemacht haben oder so. Ist schon eine Weile her.
Ja. Ja, also keine Ahnung. Auch da, das passt dann eben hier nicht mehr so rein, ja?
Ja. Vielleicht habe ich diese Gedanken auch in ähnlicher Form jetzt zu einem anderen Thema als du erwähnt.
Ich will nämlich auch nicht. Also einerseits bin ich da ganz ehrlich, was ich fühle und so weiter. Du merkst ja, dass ich mir ein paar Hintertürchen offen lasse, weil ich will auch nicht so alle Mädchen vergraulen. Frauen irgendwie
nicht,
vergraulen.
Oder?
Vielleicht
hast du auch immer,
wer weiß,
Freundinnen, ne? Und so.
Sprecht mich trotzdem an, keine Ahnung. Vielleicht ergibt sich ja was, ich weiß nicht. Nur mal, keine Ahnung. Ich glaube aber nicht.
Ja, wer weiß.
Ey, was weiß ich? Ja. Was soll ich sagen? Ja, aber wie soll man sowas auch sagen? Man soll ja auch nicht so völlig kategorisch sein, so, ne? So.
Nein.
Ich bin ja jetzt auch nicht, ne? Also, ich habe ja auch kein Gelübde abgelegt oder sowas, ja? Hm. Aber ich fühl's einfach nicht.
Ja.
Und ich möchte auch nicht, dass es ein langes Gesicht ergibt. Ich hab's vorher gesagt. Aber du kriegst das ja hin irgendwie, ne? Ich weiß es auch nicht.
Ja, also ich, ja.
Einigermaßen.
Ja. Also ich glaube.
Dein Bruder auch.
Ja, der Klaus hat ja auch so ein robust, anscheinend, bei mir hat er ja so ein robustes Selbstbewusstsein. Ja, ich.
robustes Selbstbewusstsein klingt ja auch schon ultra trampelig.
Ja, komm, finde ich nicht. Ja, ich finde das Thema auch schwierig.
Aber auch da.
Vielleicht komme ich nur deswegen auf den Klaus, weil wir jetzt nun mal Brüder sind und weil wir sehr unterschiedlich sind und
er ist ja auch Teil dieses Podcasts.
Genau, und weil er jetzt Teil davon ist und das passt ja irgendwie ganz gut und weil ich halt jetzt was jetzt die Dinge,
hat auch mit mir schon viel gesprochen.
Ja. Und weil die Sachen, die du jetzt gerade erwähnt hast, ich krieg das, glaube ich, nicht mit so einer Konstanz und so einer Ruhe hin. Bei mir ist es auch kompliziert.
Aber auch da wieder, um den Bogen zu Eingangs, vielleicht ist das auch bei jedem so. Man denkt dann immer so, ich bin so kompliziert, der Peter ist so kompliziert. Auch das ist wieder was, genau wie in der Supermarktschlange stehen. Irgendwie anscheinend geht's auch, man denkt immer, man wäre da sowas Besonderes oder so ein Spezialfall. Wahrscheinlich fällt das jedem schwer.
Ja,
außer du lebst in Saudi-Arabien, dann ist das halt eben geklärt, ja, wie sich die Frauen,
Ja, wir müssen uns ja jetzt auch nicht stets immer gegenseitig bestätigen. Ich finde es nur zum Beispiel ganz schön, wenn ich mal so ein Buch habe, was ich lese, wo ich denke, wo ich das Gefühl habe, okay, das hat jemand genau für meine Chemie und für meine Bedürfnisse geschrieben, obwohl das natürlich nicht der Fall ist. Das ist jemand, der einfach seine Gedanken geschrieben hat.
Genau.
Und mich da so wiederzuentdecken, finde ich ein total gutes Gefühl. Und ich finde, da kann man über diese Dinge sehr gut sprechen, weil wer weiß, ne, wo sich jemand anderes dann wiederentdeckt. Und ich finde, dass da über viele Sachen vielleicht so in der Länge auch zu selten offen gesprochen wird drüber.
Mhm.
Weil das. Und deswegen auch so meine Eingangsfrage, weil ich finde es gerade ziemlich interessant, jetzt nicht so wegen so einem Seelenstrip, sondern weil ich habe jetzt ein Jahr zu Hause gesessen und halt ein oder zwei Dinge sehr intensiv gemacht und sehr einseitig gelebt. Und jetzt merke ich, okay, ich habe total ignoriert, was mir Spaß macht. Ich habe total ignoriert, was...
Warum hast du das, wissen die Leute ja gar nicht, wegen des Buchs?
Oder? Ja, wegen meinem Job. Ja. Wegen meinem Job. Ah, okay, ja.
Nur noch mal kurz.
Genau, ja.
Für dich ist das klar, ja. Für mich finde ich auch.
Stimmt, man merkt, dass du so Podcast-Erfahrungen hast, dass du öfters mal erwähnst, was Leute nicht wissen können. Ne?
Manche Sachen gelingen mir aber auch nicht so gut und dann komme ich selber auf dem Hölzchen aufs Stöckchen. Mir fiel nur gerade auf.
Stimmt, ja. Und dass auch so bestimmte Eigenschaften oder Wünsche, ich müsste da wirklich mal länger drüber nachdenken, weil ich so meine eigenen Bedürfnisse einfach so jobmäßig total ignoriert habe. Deswegen beschäftigt mich das gerade. Mhm. Und deswegen habe ich einfach nur die Frage gestellt, wie das jetzt bei dir zu Hause war und wann du die Erkenntnis hattest, weil ich müsste jetzt mal länger überlegen, wann ich mal so einen Bruch hatte,
also,
oder wo ich so einen Knackpunkt hatte, wo ich dachte, okay, so ist das und das möchte ich ändern und so möchte ich mein Leben führen. Habe ich länger überhaupt nicht drüber nachgedacht und ich müsste das mal wieder tun.
So. Also es gab schon verschiedene Phasen zu Hause. Es gab so allein bis zum 5. Lebensjahr so alleine mit meiner Mutter. Ne?
Hm.
Dann so die Grundschulzeit, als mein Stiefvater quasi dazu kam, ab dem 5., 6. Lebensjahr, Grundschulzeit und dann so ab dem Gymnasium, so ab Mittelstufe war dann, also bis dahin war so, war ich, war das dann so widerwilliges Miteinander irgendwie und ab da war dann quasi Krieg oder so eine Feindseligkeit, mit Krieg und Feindseligkeit meine ich, man ist sich aus dem Weg gegangen und jede Auseinandersetzung miteinander war eigentlich Stress. Ja. Und das entspannte sich erst, als ich dann zu Hause das Zuhause verließ, einen Tag nachdem ich Abi gemacht habe, mit Ende 19.
Ja.
Ja. Und dann, ab dann vertrug man sich wieder so nach und nach. Und dann irgendwann war die Distanz groß genug, dass dann rückblickend beide zugeben konnten, beide Parteien, ah, das war alles dann vielleicht doch nicht so geil. Und dass ich dann auch viele Sachen einfach erkannt habe, das waren, sind so grob die Phasen. Und jetzt bin ich da immer noch dran und immer noch an so einem Prozess halt, ne? Also, das ist jetzt so ganz kurz umrissen.
Ja. Ich hätte, glaube ich, so ähnliche Stationen, also jetzt mit anderen, mit anderen Begebenheiten und ich, das ist vielleicht auch das, die Schwierigkeit so beim selbstständigen Arbeiten oder beim Freelancen, dass es ganz schnell passiert, dass man sich in so Sachen reingeekt und reinsteigert, die, mit denen man sich sehr gut davon ablenken kann und dass so Phasen, so Lebensphasen super lang werden, die halt so ein Einerlei, die sich wie so ein Einerlei anfühlen. Mhm. Und da habe ich irgendwie mal angefangen drüber nachzudenken, wie war das eigentlich und so. Ja.
Ja, sollen wir mal einen Cut machen?
Let's do this.
Peter, vielen Dank, dass du da warst, ja, und dass du dich nach einem Jahr raustraust. Nee, du kommst ja immer, immer zu mir gekommen. Ja, Leute, wer bis jetzt zugehört hat, ja, tausend Dank. Folgt uns auf Facebook, falls ihr es nicht eh schon tut. Folgt mir auf Instagram, keine Ahnung, ich habe da schon länger nichts mehr gepostet, aber ich werde es weiter pflegen. Liked alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Kommentiert auch gerne, ihr helft uns damit, Podcast ist umsonst, man kann ihn auf iTunes abonnieren, man kann uns bewerten, man kann was dazu schreiben und dafür, dass er umsonst ist, wenn ihr uns da so ein bisschen supportet mit Likes und Kommentaren und Bewertungen, dann ist das genug an Bezahlung, weil das hilft uns dabei, den Podcast anderen Leuten irgendwie auf den Desktop zu bringen. Und was auch immer wichtig ist, ist so analog weiterempfehlen. Das ist auch so ein sehr dickes Pfund in Sachen Guerilla-Marketing. Damit könnt ihr uns auch helfen. Also vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
geschlagen.